Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen beim freien Podcast von Spielvertiefung. Heute begrüße ich einen Gast, den ich mal vor langer, langer Zeit kennenlernen durfte, mit dem ich fast mal zusammengearbeitet hätte. Und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Hallo, Danny.
Hi, moin. Schön, dass ich da sein darf.
Mensch, das ist aber eine lange Zeit her, ne?
Ja, allerdings, das ist echt Wahnsinn, ne? Da gab es noch die Killerspieldebatte. Da habe ich mich ja damals schon drauf gefreut, dass ich eines Tages genau das sagen kann. Damals gab es ja noch die Killerspieldebatte.
Ja. Ja. Und ich habe extra recherchiert im Archiv, oder ich wollte es zumindest, denn du hast, als ich bei 4Players Chefredakteur war, da habe ich den Bereich Feuilleton für Gamer gegründet, Spielkultur. Und da warst du einer der Gastautoren. Deinen Artikel habe ich gesucht, aber leider hat der neue Besitzer, der Verlag, hat alle Seiten in der Hinsicht deaktiviert. Also ist leider nicht mehr auffindbar.
Schweinerei.
Das war hier.
Ich werde Mail schreiben.
Ich glaube, da bin ich drüber weg.
Ja.
Aber es ist trotzdem irgendwie auch schade, finde ich, dass so etwas, was ja auch im weitesten Sinne zur Zeitgeschichte gehört, auch wenn es nicht so relevant ist wie andere Dinge in der Zeitgeschichte, ist schon schade, wie schnell dann sowas digital einfach zack, bumm, weg ist.
Ne? Es ist erstaunlich, ne? Also damals, als wir miteinander zu tun bekamen, irgendwie so, wahrscheinlich so Anfang, Mitte der Nullerjahre, hat man das noch gar nicht so auf der Pfanne gehabt, auch die Halbwertszeit des Internets. Irgendwie hatte man so in dieser Aufbruchstimme auch so ein bisschen das Gefühl, das wächst jetzt einfach immer und das wird immer alles erhalten bleiben. Und die Probleme der Archivierung des Internets, die wurden dann später akuter. Also das, wo man dann feststellte, scheiße, nee, jetzt muss ich irgendwie auf Internet Archive gehen oder was, um überhaupt noch gucken zu können. Auf der Zeit war ich doch damals immer, ja. Tatsächlich, das geht dann auch, gehen auch Sachen verschütt.
Und wir beide haben schon einige turbulente Stürme hinter uns.
Ja, das kann man sagen, ja.
Jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir mal wieder quatschen, dass ich ganz vergessen habe, dich vorzustellen, denn der Rest da draußen dürfte dich nicht so gut kennen.
Ja.
Also liefere ich das jetzt noch einmal nach. Der Danny Kringel hat Deutsch, Kunst und Englisch in Gießen studiert. Außerdem hat er Erziehungswissenschaft studiert und dann in Frankfurt promoviert zum Thema Computerspielanalyse. So haben wir uns damals auch kennengelernt, so im Bereich der Game Studies, da können wir ja noch drüber quatschen. Aber seitdem ist auch sehr viel passiert. Also der Danny hat seit 2010 als Journalist für Spiegel Online gearbeitet, da im Bereich Zeitgeschichte, hat unter anderem das Buch veröffentlicht, wie Hitler das Skateboard erfand, im Jahr 2019. Da zitiere ich gleich mal was draus. Und aktuell, um das Ganze noch ein bisschen turbulenter zu machen, ist er unter anderem Hundetrainer und Freelancer. Irgendwas habe ich vergessen. Du warst zwischendurch auch Lehrer.
Ja, ich war zwischendurch auch mal Lehrer. Ja, also ich habe Referendariat gemacht, ne, den Schulvorbereitungsdienst. Das heißt, wie nennt sich das? Beamter auf Widerruf war ich. Aber da habe ich an Hamburger Schulen unterrichtet, doch tatsächlich. Und auch Sachen zu Computerspielen gemacht im Übrigen.
Ich habe ja tatsächlich überlegt, als es den Bach runterging mit 4Players und ich da meine Kündigung bekommen hatte, ob ich nicht angesichts der Tatsache, dass da so ein Bedarf angeblich ist an Lehrern, ob ich da nicht als Quereinsteiger mich versuche. Aber das war doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ich habe natürlich jetzt in dem Sinne Magister gemacht in Geisteswissenschaften und keinerlei pädagogische Ausbildung, also nicht sowas wie du mit Erziehungswissenschaften, aber das ist doch gar nicht so leicht, ne? Und da hast du auch gar keine Lust mehr einzusteigen?
Ach, das kommt immer darauf an. Es ist echt mit dem Lehramt, da bin ich so zwiegespalten. Also es ist auf jeden Fall ein absolut sinnstiftender Beruf, ne, der mir auch echt Spaß gemacht hat und Das ist nicht so ein entfremdeter Büroameisenjob, wo man irgendwie hingeht, um am Monatsende Summe X auf dem Konto zu haben, sondern man sieht schon sehr direkt, wie man Leuten helfen kann. Und gerade so Kindheit, Jugend ist ja auch echt ein Alter, wo man echt nicht zu wenig Krisen eigentlich durchzumachen hat normalerweise. Und das ist schon toll an dem Job, ne? Dass du direkt auch merkst, wie du Leuten helfen kannst und wie du vielleicht auch Kinder oder Jugendliche begeistern kannst für Themen, von denen du denkst, dass sie wichtig sind irgendwie, dass die vielleicht auch menschlich weiterbringen. Aber die Kehrseite davon, oder es gibt da, glaube ich, einige Kehrseiten, ist einmal das Rahmensystem. Du hängst dann im Bildungswesen drin zwischen Behörden, die nicht unbedingt immer den Gesetzen der Logik folgen. Und auch Bildungspolitik ist ja was sehr starken Schwankungen unterworfen ist und eigentlich regelmäßig gern zum Wahlkampfthema gemacht wird. Und dann wird irgendwas groß beworben als die wegweisende Innovation und Reform im Bildungswesen, wenn sie uns wählen. Und entpuppt sich dann gar nicht so selten am Ende als Verschlimmbesserung. Also nach wie vor sind ja auch in meinem Bekanntenkreis einige Lehrer, die das dann durchgezogen haben danach. Und nicht wenige von denen sind auch schon eher unglücklich damit oder gucken auch, das ist dann doch, wird mit zunehmendem Alter auch nicht unbedingt leichter, ne, jeden Tag dann in dieser Bühnensituation zu stehen, dich aufzureiben. In bestimmten Schulbereichen kann das auch einfach körperlich ein Problem werden, was zum Beispiel dann Leute, glaube ich, so ab Mitte 40 aufwärts ganz massiv in Grundschulen haben, ist, dass die einfach Probleme mit dem Gehör, also Tinnitus kriegen, weil Kinder vorm Stimmbruch auf so einer naturgegeben sozusagen auf einer Alarmfrequenz kommunizieren. Das ist ja auch sinnvoll, falls sozusagen dem Nachwuchs Ungemach droht, dass man das auch schnell wahrnimmt. Aber wenn du dann auf dem Pausenhof bist und hast vielleicht eine dreistellige Nummer von denen, die da durcheinander schreien, dann kann das tatsächlich mit zunehmendem Alter echt ein körperliches Problem werden. Und so gibt es eine Reihe von Sachen. Es gibt, das würde jetzt relativ weit führen. Es gibt tatsächlich eine Sache, vor der ich auch Angst bekommen habe zunehmend, nachdem ich dann irgendwie so ungefähr 2 Jahre im Schuldienst unterwegs war, sind die Berufskrankheiten, die das Lehrerdasein mit sich bringen kann. Also, ich sag bewusst kann, weil ich kenne, wie gesagt, auch viele Lehrer, die einfach total fantastische Menschen sind. Aber wie viele Berufe eben bestimmte Berufskrankheiten, Deformationen mit sich bringen können, habe ich beobachtet, dass es nicht so selten dazu kommt, dass wenn du wirklich eine Weile Lehrer bist, dass viele zumindest anfangen, so eine Mauer um sich zu bauen, also so eine Mauer aus Autorität und ein Auftreten entwickeln, dass so eine Autorität suggeriert, dass es unterbindet, dass du jetzt kritische Nachfragen stellst, weil dann ja auch schnell auffliegen könnte, dass sie vielleicht doch nicht alles wissen. Und das habe ich mir nie gewünscht. Also diese Art von so autoritärer Verschlossenheit, da habe ich eher Angst vor gehabt, dass ich das irgendwann auch entwickeln könnte. Es ist ein mega anspruchsvoller Job, super interessanter Job, aber eben super, super anspruchsvoller Job. Ein Bühnenberuf, das muss einem auf jeden Fall bewusst sein. Also man muss eben sehr präsent sein. Du stehst da den Vormittag über auf einer Bühne, vielleicht vor 30 Augenpaaren von Schülern, die verständlicherweise auch nicht immer Bock haben, da zu sein. Also die sind ja verpflichtet sozusagen da anzutanzen, haben vielleicht auch in dem Moment und in dem Alter ganz andere Probleme in ihrer Lebenswelt, von denen ich vielleicht auch ganz gut nachvollziehen kann, dass die für die erstmal wichtiger sind als jetzt Konjunktiv 2 komplett in aller Tiefe zu erfassen. Und das in Summe genommen. Es ist ein bisschen so, ich habe in meinem Leben viele Sachen parallel gemacht und ich bin dann auch ein bisschen dem Strom gefolgt. Also ich hatte zu der Zeit, als ich mit dem Referendariat fertig wurde, ich glaube so ungefähr 5 Jahre lang permanent 3 Sachen parallel gemacht. Irgendwie Doktorarbeit, Journalismus, die Lehramtsausbildung. Und ich habe dann relativ bewusst gesagt, obwohl meine Ausbildungsschule mich auch übernommen hätte in Hamburg, ich trete jetzt mal auf die Bremse und überlege mal in aller Ruhe, welche dieser 3 Sachen ich weitermache und mache dann auch nur diese Sache. Und das ergab sich dann eher zufällig, dass da beim Spiegel eine Stelle offen wurde. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Ja, das hast du jetzt in einer wunderbar analytisch-philosophischen Art so seziert, dieses Lehrerdasein. Ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Aber ich wäre ohnehin nur Quereinsteiger gewesen. Und den Tinnitus, den habe ich mir schon zugezogen. Ich weiß nicht, wann das war. Es war auch schon in dieser Krisenzeit, als alles von dem Bach runterging. Ich bin ihn auch nicht mehr losgeworden. Ich habe jetzt irgendwie gelernt, damit zu leben.
Scheiße, ja.
Versuche immer irgendwas, aber vielleicht muss ich einfach mal zu so einem Profi, die heißen ja Hals-Nasen-Ohren-Arzt, glaube ich.
Ja. Ja, das ist vielleicht ungünstig dann als Startbedingung, obwohl ja wirklich sehr viele Quereinsteiger im Moment auch unterwegs sind, das stimmt schon.
Und jetzt hat man ja schon gehört, dass du eine sehr spannende Verflechtung von Themen hast, die uns ja auch zusammengeführt hat. Also die Erziehungswissenschaften auf der einen Seite, dann die Computerspiele auf der anderen Seite, denn dazu hast du ja promoviert zur Computerspielanalyse. Und ich meine, du hast damals auch unter anderem Max Payne und Co. in deine Untersuchung mit einbezogen, ne?
Ja, das war tatsächlich im Kern meiner Arbeit. Also die Arbeit, das Ziel der Arbeit war, eine Art Werkzeugkasten zu entwickeln und zu erproben, mit dem man dann anschließend im Unterricht medienpädagogisch arbeiten kann an Computerspielanalyse. Also ich habe gesagt, das war ja, wie gesagt, zur Zeit der Killerspieldebatte, und da gab es schon, also ne, das war ja Anfang, Mitte der Nullerjahre, und da gab es schon noch relativ breiten Konsens in der Erziehungswissenschaft, die jetzt nicht durch die Bank ultra technikaffin war, gab es schon breiten Konsens, dass Computerspiele schon eher was sehr Gefährliches sind, was man möglichst verbieten sollte, weil es wahrscheinlich doch viele unserer Kinder zu Massenmördern ausbildet. Und damit ging ich nicht so konform. Also ich bin ja einfach auch mit Computerspielen wie ganz viele meiner Generation aufgewachsen, und mir war schon relativ klar, dass wenn die Formel so einfach wäre, wie sie zu der Zeit runtergebetet wurde, dass dann die Straßen voll wären mit Massenmördern. Mhm. Und das war ganz offensichtlich nicht der Fall. Und habe dann gesagt, also ne, genauso wie Literatur kann ja auch manipulativ sein. Also es gibt ja, ne, auch Mein Kampf ist ein Buch. Also genauso wie man ganz selbstverständlich in der Schule lernt, Texte aufzudröseln, zu analysieren, zu sehen, wie erzeugen die vielleicht eine bestimmte Wirkung beim Leser, wie sind die inszeniert, was für Stilmittel gibt es da, was für Kunstgriffe gibt es da, um eben bestimmte Eindrücke zu erzeugen. Genauso müsste es doch möglich sein, auch mit Computerspielen zu arbeiten. Also ich wollte eigentlich ein Zeichen setzen dafür, Leute, versucht nicht das zu verbieten, sondern sucht doch einen Weg, euch damit auseinanderzusetzen.
Ja, das war auch der Grund dafür, dass ich diese Spielkultur bei 4Players damals begründet habe, dieses sogenannte Feuilleton für Gamer, denn ich hatte auch das Gefühl, es gibt so einen kleinen, heute würde ich sagen, überflüssigen, aber schon Kulturkrieg auf der Seite auch der akademischen Betrachtung oder der journalistischen Betrachtung von Spielen. Das hat sich jetzt 20 Jahre später alles unfassbar zum Positiven hin geändert, finde ich, auch was deinen Bereich angeht. Damals war es aber schon noch so, wenn, sage ich mal, die Süddeutsche oder die FAZ irgendwie über Spiele gesprochen hat. Also da konnte man 23, 22, 21 zählen und dann war irgendwas mit Shooter, Böse, Blut und Brocken. Und das war damals so ärgerlich, weil wir natürlich wussten jetzt als Spielejournalisten, dass es da so viel mehr tolle Stories dahinter gibt, so viel mehr Berichtenswertes. Das brach dann so langsam auf, aber es hat wirklich gedauert, bis dieses Thema Spielen auch im positiven Sinne mit Kultur verbunden worden ist, ne?
Ja, das hat wirklich eine Zeit gedauert. Also, wie ich eingangs sagte, ich kann mich erinnern, dass ich mich damals schon immer gefreut habe auf die Zeit, in der das so ein bisschen rauswächst oder rausgewachsen ist. Ne? Ich habe damals auch schon gedacht, naja, das ist einfach, liegt jetzt auch an der Altersstruktur der Gamer, aber wenn die Gamer erstmal dann so Mitte 30, 40 aufwärts sind, dann wachsen die auch in die gesellschaftlichen Bereiche rein, die diese Diskussionen, öffentlichen Diskussionen und Forschungsdiskussionen mit prägen. Und ich glaube, letztendlich ist es auch so gewesen, ne? Inzwischen, also auch in unter den Gamern, die ich so kenne, da sind halt auch jetzt wirklich viele Lehrer, ne? Das ist für die halt total klar. Ja, klar haben die, ne, natürlich auch einen pädagogischen Blick darauf, wie ja nicht nur Lehrer, sondern einfach auch verantwortungsbewusste Eltern, dass die vielleicht schauen, gut, vielleicht lasse ich mein Kind jetzt nicht jeden Tag 12 Stunden zocken online. Aber es ist nicht mehr eine Diskussion über etwas, was ihnen fremd ist und was sie von außen betrachten und dann halt auch leicht denken, oh nee, das ist bestimmt das Ende des Abendlandes, sondern es ist was sie kennen und vielleicht jetzt gerade hatte ich mit einem Bekannten ein Gespräch, der eben sehr darauf guckt, so auf die Gaming-Zeiten seines Sohns und sagt, ja, na, das fixt den halt so an, der hat da so Bock drauf und ich merke auch mit Sorge, dass der merkt, wenn ich ihm sage, nee, für heute ist Schluss, ne, du musst jetzt deine Zeit rum, dass der dann auch richtig aggressiv wird. Er betrachtet das aus einer Innenperspektive. Er sagt, ja, das kenne ich von mir selbst auch, dass das total frustig ist und du denkst, ne, ich will jetzt nur noch die Quest zu Ende machen. Und das ist eben eine völlig andere Auseinandersetzung, als wir das da Mitte der Nullerjahre noch hatten, wo eben ganz viele Leute das von außen betrachtet haben, gedacht haben, oh Gott, das ist ja auch gepredigt worden. Ne? Es gibt also so viele der Leute, die damals den öffentlichen Diskurs über die sogenannten Killerspiele mitgeprägt haben. Ich habe gerade vor kurzem dem nochmal nachgegoogelt. Es gab damals einen sogenannten Experten. Es ist ja immer, Experte ist immer das Schlagwort, bei dem ich sehr, sehr nervös werde, wenn in den Medien jemand herbeizitiert wird als Experte für was auch immer, weil das halt ein völlig vager Begriff ist. Und es gab damals ja jede Menge Killerspielexperten.
Ja, meist war es so die Kombo aus Neurowissenschaftler plus spielekritischer Journalist. Bei der Süddeutschen. Es gab ja auch dann Symposien und auch Veranstaltungen, auf denen, ich erinnere mich, da war ich in der Nähe von München, war das. Da gab es eine, da wurde dann ein Counter-Strike-Spieler eingeladen, der meinte, er hätte durch den Shooter eben das Schießen mit dem Schnellfeuergewehr gelernt. Und das hätte man ihm auch bestätigt, als er dann in den USA im Urlaub war und dort auf einer Schießanlage wohl alles getroffen hat. Und dann hat man ihn gefragt, woher kommt das? Warst du bei der Bundeswehr? Nein, ich habe Counter-Strike gespielt. So der Klassiker, ne?
Ja, also ne, jetzt gerade, bei der Diskussion um das Massaker in der Columbine High School wurde ja viel über das Spiel Doom geredet. Und einer der sogenannten Experten, die damals in dieser Killerspieldebatte immer wieder auftauchten, war ein amerikanischer Militärausbilder Dave Grossman, Lieutenant Colonel Dave Grossman, der damals ein Buch geschrieben hat, ich weiß gar nicht mehr, wie der deutsche Titel war, Stop Teaching Our Kids to Kill. Und der Doom als Massenmordsimulator bezeichnete, der den Tätern des Columbine High School Massakers beigebracht hätte, wie sie ihre Bluttat dort durchführen können. Und der ist mittlerweile, also ja, hat halt so ein bisschen, der hat eine Forschungsgruppe gegründet, die Killology Research Group. Und kurioserweise, also ne, der war eben einer der Wortführer dieser Killerspielbefürchter, oh Gott, alles super gefährlich. Sein Job war eigentlich tatsächlich realen Menschen das Töten beizubringen. Also der hat eine Kurse gegeben für Militärangehörige, wie sie sozusagen Hemmungen überwinden können, dann in Kampfhandlungen Leute umzubringen. Oder, und das ist tatsächlich eine tragische Wendung, war wohl auch in den USA in der Polizeiausbildung tätig. Und diese Killology Research Group, die hat dann massiven Image-Schaden genommen, weil eben wohl einer der Polizisten, die nach diesen Prinzipien ausgebildet wurden, der Polizist war, der George Floyd damals umgebracht hat, erstickt hat auf dem Bürgersteig. Und damit wurde in der Polizeiausbildung wurden sozusagen die Methoden dieses Killerspiel-Kritikers aus dem Verkehr gezogen, weil er einfach zu gut darin war, könnte man sagen, reale Menschen tatsächlich im Töten auszubilden. Mittlerweile ist er eher so ein heiliger Krieger geworden. Ne? Der hat jetzt ein paar bizarre Websites hochgezogen, wie man seine Kirche kugelsicher machen könne. Also wie man sozusagen vor gewalttätigen Angriffen böser Nichtchristen schützen kann, indem man sich natürlich bis an die Zähne bewaffnet. Also diese Doppelmoral, die damals herrschte, ne? das kann man sich zum Glück aus heutiger Sicht nur noch schwer vorstellen.
Ja, die Debatte in den USA ist, wie du es schon angerissen hast, voller bizarrer Widersprüche. Da sind die Gegensätze noch größer und man schüttelt mit dem Kopf und denkt sich, mein Gott, wie kann man nur solche Verbindungen ziehen? Hierzulande war es vielleicht eher so der Streit im Feuilleton auf dieser akademischen Ebene. Und die Spieler hatten vielleicht den Nachteil, ich sage jetzt bewusst die Spieler, die es natürlich nie gab, aber die Leute, die das Ganze eher positiv sahen, dass es auch im akademischen Bereich noch gar nicht so viel Fürsprecher gab. Das war alles noch am Anfang. Und mittlerweile sind die Game Studies komplett etabliert. Ich habe schon Mühe, mit den ganzen Aufsätzen hinterherzukommen, die seit 10 Jahren erscheinen. Damals, um das vielleicht nochmal diesen Knoten zu knüpfen zur Einleitung, dass wir fast mal zusammengearbeitet hätten. Du warst Gastautor bei der Spielkultur und wir hatten eine Zeit lang überlegt, ich glaube, das war so 2010, 11, 12, ich weiß nicht ganz genau, so etwas zu machen wie For Players Family. Und da wollten wir deine Ausbildung als Erziehungswissenschaftler kombinieren mit dem Blick auf Spiele. Und ich hatte da eigentlich richtig Lust darauf, weil das damals eben auch so im Gespräch war. Wie kann ich meine Kinder, was kann ich denen empfehlen, was bietet sich an? Und fast hätte es geklappt, aber leider, wie das so ist, konnte man niemanden, der da investieren sollte, davon überzeugen. Aber da hätten wir fast zusammengearbeitet.
Ja, schade. Ja, schade. Ja, das ist eben, es ist halt damals eine Situation gewesen, da dieses Thema Kinder, Heranwachsen und Computerspiele, das war so heiß damals. Also ich kann mich auch erinnern, als ich, das ist ja, weiß ich gar nicht, 2008, 2009 gewesen, 2008 wahrscheinlich, die Disputation für meine Doktorarbeit dann hatte. Dann sitzen da ja Fachbereichsangehörige, andere Forscher. Und das war schon, ich hatte da ein Freund, Kollegen mit drin sitzen, der im Promotionsausschuss auch an einer anderen Universität schon eine ganze Weile gesessen hat und der sagte danach, er hätte so eine Disputation hätte er noch nie erlebt, wo jemand so gegrillt worden wäre wie ich. Man war nicht allzu amüsiert darüber zu der Zeit, dass ein Erziehungswissenschaftler kommt und nee, lass uns das mal nicht alles verbieten. Können wir uns auch mal angucken.
Ja, und ich hatte jetzt auf Spielvertiefung in den Podcast, der ein oder andere Zuhörer wird es vielleicht noch in Erinnerung haben, Lehrer, die mit Computerspielen im weitesten Sinne eben direkt arbeiten. Mittlerweile ist das auch ein etabliertes Konzept, auch in der Vergangenheitsforschung. Da gibt es Digital Remembrance Games, die sich auf bestimmte Ereignisse beziehen, wie zum Beispiel auch Verbrechen der Nazizeit. Wir haben die Kinder vom Bullenhuser Damm, das ist ein Spiel, das wurde von Paint Bucket Games in Zusammenarbeit mit dem Museum hier in Hamburg entwickelt, speziell ab für Kinder ab der 7. Klasse meines Wissens. Also das ist tatsächlich rückblickend betrachtet, war die Diskussion viel zu hysterisch und ihr erkannte auch, was man ja jetzt weiß, diese Gefahr, die mit dem Shooter gleichgesetzt worden ist, mit dem Killerspiel, die hat ja komplett verkannt, was die eigentliche Gefahr ist. Du hast das schon so ein bisschen angedeutet, deiner Erfahrung jetzt mit Kindern. Das ist ja aktuell, wenn ich mir anschaue, was über TikTok los ist, bei Roblox, was auch digitale Einkäufe angeht, wie abhängig manche Kinder sind, was Bezahlsysteme angeht. Und dieser Druck, den das Spiel als digitale Macht ausübt, den hatte man damals noch gar nicht so auf der Uhr. Das hat sich komplett in eine andere Richtung, hat sich die Gefahr geöffnet. Ne?
Ja, also ich will mir da nicht zu sehr selbst auf die Schulter klopfen, aber tatsächlich ist es damals schon so gewesen, dass ich in dieser kritischen Diskussion um Computerspiele immer eher gedacht habe, dass die Gewaltdimension überjatzt ist und dass eher ich erwarten würde, dass so die schwierigen Aspekte, was Computerspiele und gerade Heranwachsende, aber nicht nur Heranwachsende angeht, der Umstand ist, dass meiner Meinung nach Computerspiele, wenn man die als Medium verstehen will, da kann man sich auch drüber streiten, ob es wirklich ein Medium ist oder ob das so ein Komposit ist aus Medienanteilen und eben Spiel. Aber wenn man es als Medium versteht, dass es eigentlich so das erste große Medium ist, das es möglich macht, Selbstwirksamkeit, Bestätigung zu konsumieren. Also Selbstwirksamkeitsbestätigung ist ja einfach psychologisch sozusagen dieses Erleben, dass ich irgendwas machen kann, irgendwie interagieren kann mit meiner Umwelt und ich erlebe dann, das hat eine Konsequenz. Ich bewirke damit was. Und das ist eigentlich ein Konzept, das unheimlich machtvoll ist. Also wenn wenn diese Selbstwirksamkeitsbestätigung in meinem Handeln ausbleibt, wenn ich immer im Tun bin, mache Sachen, aber das bewirkt nichts, dann steht am Ende eine Depression. Also so entsteht, kann eine Depression halt entstehen. Ne? Und gerade diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist halt auch für Heranwachsende außerordentlich wichtig. Also, ne, die ja sozusagen ihren Weg in der Welt erst noch finden müssen, die nicht so gesettelt sind in bestimmten Aufgaben, in bestimmten Rollen, bei denen sie sich eingespielt haben, wissen, nö, das kann ich, da habe ich schon mal was Ähnliches gemacht, das mache ich schon seit 15 Jahren so, sondern die halt sozusagen ausgehungert sind nach dieser Selbstwirksamkeitsbestätigung. Und ich habe damals schon eher gedacht, ja, das ist halt, es ist das Computerspiel, das erste Medium, das das möglich macht, das zu konsumieren. Wenn ich mich irgendwo hinsetze und ich gucke mir 6 Stunden lang am Stück Filme an, also dann bin ich persönlich, so sehr ich Filme liebe, dann auch wirklich, dann ist halt auch echt gut. Also dann denke ich, ja, hey, boah, jetzt, ne, ich kann jetzt auch nicht mehr sitzen, das ist jetzt auch, okay, jetzt kann ich auch mal irgendwas machen. Und das erlebe ich eben bei Computerspielen schon wirklich ganz anders. Also diesen Flow, in den man da reingeraten kann, man hat eben, man tut ja was, auch wenn es eine Tätigkeit ist, die vorbereitet wurde von Game Designern. Man bekommt Aufgaben, die man erfüllt, die so gestaltet sind, dass man sie eben mit überschaubarem Aufwand auch erfüllen kann. Aber das ist neu. Und ich glaube, da ist schon eine andere Attraktivität hinter und ein anderer, so ist jetzt wieder so ein finsteres Wort, ne? Aber da habe ich halt damals schon eher gedacht, das ist vielleicht das Thema, über das wir mal ein bisschen mehr reden sollten in den Erziehungswissenschaften, als darüber, ob jetzt alle Massenmörder werden hier.
Und diese psychologische Wirkung des Spiels, die damals eher so ein Nebenkriegsschauplatz in dem Sinne war, zumindest was das Fördern von Motivation angeht, also das Positive, die Selbstwirksamkeit, also das wurde jetzt immer relevanter und das zeigt sich ja auch darin, dass es eben nicht nur auf Kinder und Jugendliche stark wirkt, sondern auch noch auf Erwachsene. Und deswegen wurde das Spiel ja auch immer mehr in die Arbeitswelt integriert. Stichwort Gamification. Und das ist ja auch so ein Bereich, mit dem du dich ein bisschen beschäftigt hast, den man jetzt auch aus 2 Winkeln betrachten kann. Einerseits ist es vielleicht schön und toll für Beschäftigte, wenn sie über Spielmechanismen motiviert werden. Da hast du dann in deiner Firma einen kleinen Levelaufstieg oder du hast eine Benutzeroberfläche, die ein bisschen spielerischer ist oder andere Effekte. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch, kann man natürlich auch auf eine recht einfache Art selbst als Erwachsener noch zu so einem Roboter gemacht werden.
Ja, Roboter ist natürlich ein starkes Wort, so, aber ne, ich weiß, was du meinst.
Ich habe zu viel Severance geguckt.
Ja, ich wollte auch sofort auf Severance zu sprechen kommen. Ne? Das finde ich, ist halt offensichtlich das Beispiel, also vielleicht sozusagen für die Zuhörer, die Serie nicht kennen, die Apple TV-Serie, dystopische Fernsehserie, in der Büroarbeiter, also in der Menschen Bewusstseins gespalten werden und sozusagen die eine Hälfte des Bewusstseins ist im kontinuierlichen Freizeitmodus und schaltet sich immer ab, sobald die Leute ins Bürogebäude reingehen, und die andere Hälfte des Bewusstseins des Menschen, die ist leider in einer kontinuierlichen Bürohölle gefangen und erlebt halt nur das Büroleben, und wenn sie abends in den Fahrstuhl steigt, um nach Hause zu fahren, dann kommt sie halt eine Sekunde später im Fahrstuhl wieder runter und geht wieder ins Büro rein. Und diese Menschen, das Absurde ist, die führen halt wirklich dieses entsetzliche Büroleben und arbeiten in diesem Riesenunternehmen und wissen nicht, was sie tun. Also sie haben alle Computer da stehen, auf denen so eine Matrix aus Zahlen rumwabert, und wählen dann in so einem Interface, das auch anmutet wie ein Computerspiel,
ja, genau,
so Zahlen aus und schmeißen die in so eine Kiste rein. Und sie wissen, haben keine Ahnung wozu, was das Unternehmen überhaupt macht oder produziert, keine Ahnung. Aber ne, sie machen das halt so den ganzen Tag. Ja, und das ist natürlich echt ein ganz bitterböses Bild für diese Gamification, die halt so, ne, also noch, soweit ich es verfolgt habe, ist Gamification ja vor allem erstmal ganz starkes Schlagwort gewesen im Bereich Werbung, Marketing, tatsächlich auch ein bisschen so in Sport rüber, aber halt eben auch zunehmend im Arbeitsbereich. Und gerade so der Bereich Gig Economy, Clickworker, Microjobbing, da ist es ja schon so, dass die Anbieter auch sehr offensiv damit werben, dass die kleinen Jobs, die du dann mal schnell in einer Minute für, was weiß ich, wie viel Cent machst, oder in 5 Minuten oder vielleicht in 20 Minuten, dass die sich nicht anfühlen wie Arbeit, sondern gerade vorhin hatte ich so ein Pre-Roll-Werbung auf YouTube, wo so ein Unternehmen geworben hat, dann, ja, Sie haben doch bestimmt auch ein Thema, mit dem Sie sich super auskennen. Wie wäre es denn, wenn Sie da ganz gemütlich am Wochenende bei einer Tasse Kaffee schnell mal auch noch sogar Geld mitverdienen können? Und ja, das ist natürlich schon ein Phänomen, das einem auf ganz viele Weisen auch Sorgen machen kann. Also, ne, ach, also was das alles berührt, ne, die Arbeiter, Arbeitnehmerrechte, die da ausgehebelt werden, was ist überhaupt Arbeit, was ist nicht Arbeit, was verpflichtet einen Arbeitgeber, überhaupt Arbeitgeber zu sein und bestimmte Fürsorgefunktionen gegenüber seinen Arbeitnehmern wahrzunehmen, die soziale Absicherung und so weiter. Aber tatsächlich, ja, sind es wohl doch gar nicht so wenig Leute, die das halt, also es scheinen ja eben auch sehr, sehr viele Leute, diese Microjobs zu machen, eigentlich so in ihrer Freizeit so als Zubrot. Also so, man könnte fast sagen, statt zocken, ne, mal so hinsetzen und schnell so ein bisschen was machen. Und dann hast du ja auch, ich hatte mir vorhin gerade das Interface angeguckt von Amazon Mechanical Turk, weil ich das Beispiel so geil finde, weil es ja auch noch gerade sich bezieht eigentlich auf so einen Vorläufer im Geiste des Computerspiels, den sogenannten Schachtürken, also so einen Schachautomaten, der eben aussah wie ein Roboter in angeblich authentischer türkischer Kleidung, kann ich nicht beurteilen, der ein Fake war. Da saß unten ein Typ drin und hat, ne, da an irgendwelchen Hebeln gezogen und tatsächlich Schach gespielt und nicht dieser Roboter. Aber danach haben Amazon, ich glaube so 2014, 2015 haben sie das gestartet, ihre Gig Economy Microjobbing Seite Mechanical Turk genannt, wo man sich eintragen kann und dann kriegst du halt Jobs zugespielt und kannst die mal schnell so wegzocken. Und dann kannst du mal schnell so ein paar Minuten was machen und hast dann sofort ein Erfolgserlebnis und kriegst so eine Score eingeblendet. Ah, ne, so und so viel Cent hast du im Prinzip in der Minute erarbeitet und jetzt hast du schon so viele Jobs gemacht und guck mal, so und so viel Prozent ist die Zufriedenheit deiner Kunden. Und das hat schon auch Ähnlichkeiten mit der Umrechnung von Erfolg in Nummern, die man halt in Computerspielen auch sieht, so dieses Aufdröseln in mundgerechte Häppchen.
Ja, genau. Das war so mein Bezugspunkt. Dieses XP sammeln, eine kleine Quest erledigen, schnell mal aufsteigen und auch genau die Perspektive haben, schön bunt in der Benutzeroberfläche. Da fehlt noch ein bisschen was, dann ist der Balken voll und ich komme wieder ein Stück weiter in meiner Karriere, bei diesem Job und so weiter. Das ist etwas, das man in der Zeit, als ein Diablo so erfolgreich wurde und aus meiner Perspektive dieses Looten und Aufsteigen so richtig, richtig populär gemacht hat, das ja auch kulturgeschichtlich sehr relevant war und auch viele andere beeinflusst hat. Da gab es das innerhalb der Arbeitswelt in dieser Gegenwart noch nicht. In der Form, natürlich gab es schon immer Motivationsprogramme und Psychologen haben sich schon immer überlegt, wie kann man denn die Leute da vielleicht irgendwie so motivieren, dass sie noch effizienter arbeiten. Aber dass das Ganze so digitalisiert als Benutzeroberfläche relevant wird für den Arbeitsalltag, hat natürlich dann erst in den letzten, sage ich mal, so 10, 15 Jahren so richtig Einzug gehalten. Wenn ich da mit Leuten spreche, die in so Callcentern arbeiten oder in anderen Berufen, die eben immer einen Bildschirm vor Augen haben, dann ist das schon spannend zu sehen, wie sich Interfaces zwischen Spielen und Arbeitsoberflächen ähneln. Also da kam ich dann vielleicht auf diesen Bezug. Jetzt hast du allerdings dann den Bereich der Computerspielanalyse ja, was heißt verlassen? So ganz nicht, denn da gibt's gleich noch ein Zitat. Aber du hast im Jahr 2010 angefangen beim Spiegel im Bereich Zeitgeschichte. Und ja, das war so für viele Jahre dann so deine Heimat hier in Hamburg, ne?
Ja, das ist richtig. Also wobei man auch sagen muss, dass ich innerhalb des, ja, eigentlich muss man zwei Sachen dazu erklären. Einmal ist dieses Zeitgeschichtsressort auch, als ich da 2010 eingestiegen bin, kein klassisches Geschichtsressort gewesen. Also ja, einmal Zeitgeschichte, also ganz wirklich jüngste Geschichte, aber dann auch mit einem ganz starken Fokus auf Alltagskultur, Popkultur. Und mein Schwerpunkt in dem Ressort war tatsächlich auch gerade die Nicht-Historiker-Dimension mit reinzubringen. Also weil Leute in dem Ressort auch wussten, dass ich eben aus dem Medienbereich komme, dass ich da sehr viel gemacht habe. Und ich habe da sehr viele Sachen gemacht, auch zu einer Film, Jugend, Kindheit und Film, die Filme der Serien, Fernsehwerbung der 80er, 90er Jahre, was auch immer. Also sozusagen auch unsere allerjüngste biografische Mediengeschichte nochmal nostalgisch anzugucken.
Mhm. Und das war so 2010, 2011. In dieser Zeit gab es beim Spiegel, was jetzt Computerspiele angeht, Videospiele und so weiter, auch noch keinen Fokus, ne?
Ja, die gibt's immer noch nicht, würde ich sagen. Ja, leider. Also ne, es gibt ja wieder, es liegt ja nicht an den Kollegen. Es ist tatsächlich, habe auch über die Jahre mit einigen Kollegen da es zu unserer Herzensangelegenheit gemacht, dass wir das sehr gerne stärker im Fokus gebracht hätten. Es gibt ja auch ein paar Kollegen, die das auch immer mal machen, aber da gibt's, glaube ich, auch andere Redaktionen, die da beherzt dazu gegriffen haben, sich das Thema anzuschauen. Das habe ich immer sehr bedauert. Also da hätte ich tatsächlich sehr große Lust gehabt, mehr so zu digitalem Spiel zu machen. Die Zeit hat das ja zum Beispiel gemacht. Die haben ja auch ein Digitalressort, die sich sehr regelmäßig Computerspiele auch angucken. Aber da sind eben tatsächlich ja auch bis heute so ein bisschen die Einstellungen der verschiedenen Redaktionen noch unterschiedlich.
Wir haben uns da mal auf ein Bier getroffen und haben drüber gequatscht, ob da mal irgendwas möglich wäre, aber das war schon damals nicht so leicht und letztlich kann man da als einzelner Redakteur innerhalb eines großen Verlages natürlich auch nicht viel ausrichten.
Ja, das ist wahr.
Und wie empfindest du eigentlich aktuell die Berichterstattung über Videospiele, interessiert dich das überhaupt noch?
Oh, ja, auf jeden Fall. Die ist halt so breit geworden, dass es schwierig wird, sie zu verfolgen. Ne? Also es ist tatsächlich inzwischen so, dass ich um ein bisschen Reizreduzierung zu betreiben, tatsächlich auch privat meine Videospiel-News über einen RSS-Reader verfolge, indem ich mir einfach dann eingespeist auch so den 30 Sites oder was, die mich am meisten interessieren, dann die Headlines einblenden lasse und dann da reingehe, wenn ich was spannend finde. Aber es ist sehr viel geworden und ich muss sagen, in vielen Fällen auch auf sehr hohem Niveau. Also es gibt da echt, finde ich, auch viele Websites, die auch im englischsprachigen Bereich finde ich, ne, Eurogamer finde ich oder Rock Paper Shotgun finde ich, das sind einfach auch hervorragend geschriebene Texte. Also das sind wirklich einfach Leute, die interessante Fragen stellen zu Computerspielen aus einer erwachsenen Perspektive und eben nicht mehr so, wie man es vielleicht früher noch stärker hatte, dieses, na, auf wie viel Frames per Second kannst du denn auf welcher Auflösung dieses Spiel noch diese von dem Technischen weggehen und sich eher für die kulturellen Fragen dahinter interessieren. Oder, das ist ja die letzten Jahre auch sehr stark gewesen, ne? Sagen wir mal, Fragen der Unternehmenskulturen in den großen Softwarekonzernen, Fragen nach Sexismus, nach Ungleichbehandlung, Fragen nach Unternehmenskulturen, Crunch-Mode, Überarbeitung, Ausbeutung. Das sind ja schon Fragen, die jetzt zum aktuell Ubisoft hat da ja massiv auch drunter gelitten an dem Image-Schaden, was da eben für eine Unternehmenskultur auch herrscht. Und das ist ein Erwachsenwerden der Thematik und des Spieljournalismus, über die ich mich wahnsinnig freue. Also das ist echt, wenn ich das vergleiche mit der Situation vor 20 Jahren, unglaublich viel sehr gute Texte, sehr interessante Texte gibt. Natürlich gibt es auch immer noch, ne, nach wie vor einen technischen Newsjournalismus dazu und so. Aber das ist eben lange nicht mehr das Gros. Das finde ich schon super. Finde ich total toll.
Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Vielfalt, je nachdem, für was man sich so interessiert. Und ich begrüße das auch sehr, dass es speziellere Perspektiven gibt, die sich auf eine Sache konzentrieren können und nicht das große Ganze, das Aktuelle so im Auge haben. Und ich würde dir recht geben, dass das in der Breite ist die Qualität gestiegen, vor allem wenn man es international betrachtet. Der Nachteil ist vielleicht so ein bisschen, dass die Berichterstattung immer mehr weggeht, auch von dem, was man so mit Journalismus verbindet. da kann man jetzt drüber streiten oder nicht, aber du hast den riesigen Bereich der Influencer, YouTuber und so weiter, die das Ganze natürlich aus ihrer Sicht eher im Bereich des Entertainment betreiben, was ich aber vollkommen legitim finde, zumal es da ja auch eben ganz große qualitative Unterschiede gibt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, dass dieser Vorwurf, klar, Produktplatzierung, gekaufte Coverage und so weiter, das ist natürlich in vielen Bereichen bei den Influencern gehört das mit zum Geschäftsmodell, dass man die buchen kann für ein Spiel, dann bekommen die ihre paar tausend Euro oder noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch beobachtet, dass die Marketingbudgets der Publisher, die wanderten schon so vor gefühlt 5 bis 10 Jahren immer mehr in diesem Bereich, weil du natürlich da die Reichweite hast, weil du da die Fans hast, die ihrem Influencer jetzt natürlich treu sind. Und da verstärkt sich, das ist wieder auch ein psychologisches Phänomen, da ist die Glaubwürdigkeit, die Persönlichkeit natürlich im Vordergrund. Und das hilft letztlich auch jeder Marke, die von der Person dann letztlich vorgestellt wird, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da hast du halt total recht. Das ist natürlich ein riesen Bereich, den ich jetzt in meiner Antwort komplett ausgegrenzt habe gerade und erstmal, ne, sozusagen nur an redaktionellen Content gedacht habe. Damit will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich die Streamer und die YouTuber und Vlogger für Scheiße halte. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Da gibt's fantastische Sachen. Also tatsächlich bin ich da privat eher im Pen-and-Paper-Bereich unterwegs, aber ich meine, da gibt es einfach, also zum Beispiel mit Vorteil, finde ich, ein fantastischer D&D-Vlog, da gibt es fantastische Sachen aus dem amerikanischen Bereich, D&D. Das muss man sicherlich unterscheiden, aber natürlich hat sich da was verändert, was die Durchlässigkeit für Marketing der als irgendwie, weiß ich nicht, journalistischer oder redaktioneller oder keine Ahnung was Content verkauft wird. Das hat sich natürlich echt erhöht. Und die Games-Presse oder die Computerspielpresse ist genau wie auch die Nicht-Computerspielpresse einfach seit vielen, vielen Jahren unter Hochdruck. Und ich kann eigentlich nur allen raten, wie auch bei Nicht-Computerspielpresseprodukten oder Medienprodukten, wenn man da Mehrwert drin sieht und wenn man denkt, ach Mensch, geil, finde ich ja diese Texte geil, finde ich diese Games-Website geil, finde ich diese Zeitschrift, so es sie da noch gibt, da gibt es ja gar nicht mehr so viel Gedrucktes, also muss aus meiner Sicht auch gar nicht, ne? Ich habe über die Jahre Print wie online gemacht und online bietet sich in vieler Hinsicht ja viel mehr an für Gaming. Aber da kann ich wirklich dann nur sagen, Leute, wenn ihr da ein Produkt habt, das ihr gut findet und wo ihr denkt, das sind richtig Texte oder Videos oder was auch immer, aus denen ich Mehrwert habe, dann unterstützt die Leute und abonniert die. Denn von alleine geht's halt doch für die Redaktion eher bergab. Also es ist einfach eine ultra harte Zeit, schon ziemlich lange für Redaktionen.
Ja, zumal man sagen muss, dass die journalistische Integrität in diesem Bereich, in dem ich ja auch aktiv war, ohnehin durch die sogenannten Marketing-Kooperationen immer weiter untergraben wurde, sodass du letztlich als Publisher, ohne dass es überhaupt einen Influencer-Begriff gab, eben schon Spiele platzieren konntest, letztlich.
Naja. Also ich habe das zum Glück nie persönlich erlebt. Was ich sehr wohl erlebt habe, waren sehr großzügige Marketingveranstaltungen Goodies. Da denkt man jetzt, man hat eine Rolex gekriegt oder was, wenn man ein Spiel irgendwie mit 90% bewertet. So war es auch nicht. Aber ich sag mal, ich habe davor, bevor ich im Gaming-Bereich unterwegs war, ja, so ein bisschen dafür so ein paar erziehungswissenschaftliche Sachen mal geschrieben, hier und da. Aber sobald man dann bei einem Medium war mit einer bisschen höheren Reichweite, hat man doch schon gemerkt, dass richtig Kohle rausgehauen wird für Presseveranstaltungen, wo dann auch schon irgendwie mal, also ich hatte einmal den Fall, dass ich als in Deutschland Fußball-WM war, und man muss dazu sagen, ich bin leider völliger Fußball-Banause, ne? Das ist überhaupt nicht mein Sport, habe ich absolut keine Ahnung von. Und ich habe ein Ticket für ein WM-Spiel bekommen. Und ne, einfach als so eine Werbegeschichte. Und dann dachte ich, ja, okay, ich habe, ne, ich habe weder habe ich in meinem Leben mal über ein Fußballspiel berichtet, habe ich auch danach nie getan. Noch wollte ich, naja, und habe dann noch versucht, ob ich das nicht irgendwie umschreiben lassen kann auf einen Freund von mir, der Hardcore-Fußballfan war. Und aber nee, war natürlich personalisiert, muss man hingehen. Und dann gab es da, ne, 6 Gänge Haute Cuisine-Menü und noch so Goodie-Bags mit schicken irgendwie Werbepräsenten. Da habe ich halt schon gedacht, boah, krass, also ist jetzt. Das fühlt sich schon echt komisch an. Und das ist relativ harmlos. Ne? Wie gesagt, ich habe da keine Berichterstattung über irgendein Fußballspiel gehabt. Ich habe, ne, in den Bereich auch später nie was geschrieben. Von daher, das Geld war in Sand geschossen. Aber man merkt doch, dass da eine solvente Industrie hintersteht, die auch Geld raushauen kann und die durchaus Leute in Versuchung führen kann, bestimmt, wenn man da dafür anfällig ist. Und ich habe tatsächlich auch mehr als einmal von Kollegen gehört, die auch schon sehr direkt unter Druck gesetzt wurden, wenn dann ein Spiel keine gute Bewertung bekommen hat, das aber von einem aus einem großen Haus mit viel Geld dahinter kam. So. Und das, wie gesagt, das habe ich zum Glück persönlich nie erlebt. Aber ja, da sind schon Sachen passiert, da muss ich sagen, wenn das in einem größeren journalistischen Kontext passieren würde, also wenn das, was sich da die Industrie herausgenommen hat, gegenüber Rezensenten aufzutreten, um irgendwie Druck aufzubauen, das positiver zu bewerten, wenn die sich was Vergleichbares erlauben würden mit einem großen Mainstream-Medienhaus, weiß ich nicht, Spiegelzeit, Süddeutsche, völlig egal, ne? Das wäre ein Riesenskandal, das würde denen so um die Ohren fliegen. Ja, das ist aber ne, das hat sich mit Sicherheit, würde ich erwarten, das unterstelle ich jetzt, ist ja vielleicht auch total anders und das sind alles total kritische Geister, aber ich würde eher erwarten, dass das Problem sich doch deutlich verschärft hat mit der Gewichtung auf eben Influencer.
Ja, was viele nicht auf der Uhr hatten im Hinblick auf diese Debatte ist, dass die, sage ich mal, Gefahr oder der größte Einfluss gar nicht von den Geldgebern der Spielebranche, der Industrie ausging. Also von den Publishern, die jetzt dafür sorgen wollen, dass ihr AAA-Spiel bitte überall möglichst prominent und gut besprochen wird. Das ist ja sogar noch aus dieser Perspektive verständlich gewesen. Was mich damals in der Zeit besonders schockiert hat, war eher die Seite der Presse, die Seite der Verlage. Das also quasi auf der anderen Seite, auf der Seite, die eher das Stoppzeichen setzen sollte, dass die Türen da so durchlässig waren und dass man so bereit war für solche Medienkooperationen, dass diejenigen Leute, die daran verdient haben, in den oberen Etagen, im Managementbereich, in der Verlagsleitung und so weiter, dass die selber schon Interesse daran hatten, dass ihr eigenes Magazin, ihr Online-Magazin, ihr Printmagazin, dass es eben kooperiert im weitesten Sinne. Und dann hattest du als Journalist, der dann da in so einem Verlag anfängt oder bei so einer Seite, kamst du natürlich in ein festes Gefüge, in der du diese Hierarchie erstmal gar nicht auf der Uhr hast. Und das ist eigentlich so das gewesen, ohne dass ich das Fass jetzt noch weiter aufmachen möchte. Ich bin da selber schon so tief reingesprungen damals und habe versucht, das zu verstehen. Ja. Das ist aber eigentlich das, was vielleicht diese Korruption, wenn man das so sagen will, von einem gewissen Berufsethos. Das denkt man, also der Journalist als solcher ist eben genauso anfällig, sage ich mal, für all das, was da draußen so passiert, wie ein Arzt, wie ein Lehrer oder andere, ne?
Ja, also man könnte ja sogar hoffen, dass das vielleicht ein kleiner positiver Nebeneffekt dieses Phänomens ist, dass eben die Publisher sich mit ihren, also in Richtung Werbung eher umorientieren oder lange umorientiert haben schon zu den Influencern, dass da klar die Auflagen werden kleiner für die Games-Magazine, die Userzahlen gehen halt seit vielen Jahren runter, genau wie im Nicht-Gaming-Bereich. Aber vielleicht findet man dann eben auch andere Einkommensmodelle, mit denen man dann am Ende unabhängiger agieren kann davon. Also ein abonnentengestütztes Modell ist da sicherlich, hat eine größere Bewegungsfreiheit. Und ich habe schon auch in den letzten Jahren bei großen Magazinen, bei denen ich mich vielleicht vor 20, 19, 18 Jahren noch sehr geärgert habe darüber, wenn große AAA-Titel, die einfach scheiße waren, die also, es war halt, Gothic 3 ist halt ein berühmter Fall, ne? Das ist einfach, ich kann mich auch damals erinnern, da saß ich ja auch in der Gaming-Redaktion, bekam das Spiel, irgendwie so, ja, kannst du das auch, ne, du machst auch PC, ist auch dein Schwer, guck mal. Ja, habe ich versucht zu installieren, ging einfach gar nicht. So, nee, das ist halt so kaputt, das kriegst du gar nicht, das ist gar nicht möglich, du kannst das gar nicht zum Starten bringen. Also, haben sie es noch mit einem zweiten Redakteur versucht, ging auch nicht. Und von daher zog der Kelch an uns vorüber. Aber das war ja damals ein großer Aufreger, dass dieses Spiel halt so unfassbar verbuggt, unfertig, vergurkt erschien. Und dann aber doch auch in vielen großen Medien ziemlich abgefeiert wurde. Und wenn man da ein bisschen geblättert hat und halt aus der Branche kam und einem vielleicht bewusst war, was so eine ganzseitige Anzeige ein Publisher kostet und dann gesehen hat, naja, sind aber auch 6 ganzseitige Anzeigen für das Spiel im Heft drin, wurde man schon nachdenklich. Also das ist auf jeden Fall dann auch habt ihr ja auch mit der 4Players, dann seid ihr ja sehr in die Offensive gegangen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Umbruchpunkt gewesen, wo ich auch großes Unwohlsein verspürt habe und gemerkt habe, okay, wie stark damals die Verstrickungen anscheinend waren. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, na klar, sind also viele Redaktionen sind leider gestorben oder viel kleiner geworden, aber ich habe jetzt so völlig unrepräsentativ rein aus dem Bauch aus das Gefühl, dass das seltener geworden ist. Also ich sehe doch auch häufiger auch bei den großen Medien, wenn ein neuer AAA-Titel rauskommt, der irgendwie gurkig ist, dass die das schon auch sagen. Aber wie gesagt, das ist rein anekdotischer Eindruck. Vielleicht, wenn man es auszählt, sieht es vielleicht auch anders aus. Das kann ich wirklich gar nicht sagen.
Ja, Gothic 3, das ist auch so eine Geschichte aus alten Zeiten. Das ist, das war sicherlich der größte, mit einer der größten Aufreger, plus dann in diesem ganzen Umfeld, dass man versucht hat, Redaktionen zu verklagen und so weiter. Das ist ja, da war ich ja auch mittendrin in diesem Kampf. Aber als du letztlich mit den Spielen abgeschlossen hast, für dich nach deiner Computerspielanalyse und nach den Ausflügen in kleinere Redaktionen und auch als freier Mitarbeiter bist du dann zum Spiegel gekommen. Dort hast du als Journalist gearbeitet in bereits Zeitgeschichte und hast aus, sag ich mal, deiner Erfahrung, aus all dem, was dich da interessiert hat, hast du dann auch ein Buch gemacht. Und zwar heißt das, wie Hitler das Skateboard erfand in 7 Schritten durch die Weltgeschichte. Das ist 2019 erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt zitiere ich mal ganz bewusst etwas aus dem Vorwort. Also, Zitat. Deshalb eine Warnung. In diesem Buch geht es tatsächlich um oft ziemlich sonderbare Ereignisse der Geschichte und die noch sonderbareren Verbindungen zwischen ihnen. Aber es ist kein klassisches Geschichtsbuch, eher ein Gedankenspiel. Sie müssen es nicht von vorn nach hinten lesen, springen Sie gern darin herum. Schließlich habe ich das beim Schreiben ebenfalls getan. Wie jedes Spiel folgt es anderen Regeln als die ernste Welt. Und wie bei jedem Spiel sollte man, um Spaß daran zu haben, mal ein Auge zudrücken können oder 2. Ja, manchmal sogar ziemlich fest. Da musste ich doch schmunzeln, Dani, als ich das gelesen habe. Denn da zeigt sich ja, dass du, trotz der Tatsache, dass du jetzt in einem ganz anderen Ressort und Thema unterwegs bist, das Spiel nicht so ganz hinter dir gelassen hast.
Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt ist Spiel natürlich ein so großes Phänomen, dass man kann sehr viele Dinge als Spiel auffassen. Aber nee, ich glaube, dass das Spiel für mich echt grundlegendes Element im Leben ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur im engeren Sinne Computerspiele oder Tabletop-Rollenspiele oder sondern eben auch Sachen wie zum Beispiel ein Instrument spielen oder was. Ne? Ich habe zum Beispiel jahrelang, spiele seit, seit ich 13 bin, Bass, Gitarre, bisschen Keyboard. Und ich habe viele Jahre auch gehabt, in denen ich mit mir gerungen habe, dass ich darauf achten musste, auch ausreichend zu spielen auf dem Instrument. Also spielen im Sinne von herumspielen, weil ich sehr so einen Drall dazu habe, dann großen Ehrgeiz auch zu entwickeln bei Sachen und mir auch einen erheblichen Drill anzutun. Und ich habe schon auch immer wieder Phasen gehabt, in denen ich dann unheimlich viel geübt habe auf dem Instrument, aber nicht mehr gespielt habe. Also nicht mehr, ne, einfach ein bisschen rumimprovisiert habe, rumprobiert habe, Sachen irgendwie verändert habe an dem Instrument oder ein Effektgerät oder was auch immer und geguckt habe, zu was für Ideen mich das bringt. Und das habe ich sehr vermisst. Dieses Element des freien Spielens, finde ich, ist schon was unheimlich Machtvolles. Also das ist was mich unendlich fasziniert. Aber da eben das Spiel definitorisch sehr, also relativ schwammig ist und alles Mögliche bedeuten kann, muss man wahrscheinlich auch vorsichtig sein. Es lässt sich eben sehr vieles als Spiel auffassen.
Das stimmt, ja. Im weitesten Sinne kann man da auch viele Zitate auf nahezu alles anwenden. Man merkt, ich habe da reingeschmökert, ich kenne auch einige deiner Artikel von damals aus dem Bereich Zeitgeschichte, dass du auch Spaß hattest, dich in dieser Vielfalt auszutoben und Dinge zu recherchieren. Ne?
Auf jeden Fall. Also, wobei ich müsste eigentlich sagen, ja, ja, ja und nein. Weil dieses Sieben-Schritte-Buch, man muss dazu sagen, das Konzept ist im Prinzip sowas Ähnliches wie, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, es gibt so ein Sozialforschungsphänomen, dass irgendwann jemand herausfand oder herausgefunden zu haben glaubt, dass jeder Mensch jeden anderen Menschen, beliebigen Menschen über fünf Ecken kennt. Also, dass ich und, weiß ich nicht, Marlon Brando über fünf Ecken von Menschen, die sich direkt kennen, die direkt Kontakt hatten, kennen. Das ist keine Ahnung. Ne? Mein Cousin mal auf dem Amerika-Urlaub Eis gekauft hat bei einem Eisverkäufer, der früher mal der Schwippschwager war von dem Trauzeugen von Marlon Brando oder irgendwie sowas. Und glaube ich, dass dieses assoziative Spiel, das freie Spiel sehr stark ein Element ist von der Art, wie ich denke, tendiere ich unheimlich stark dazu, vom Weg abzukommen. Und sehr, sehr häufig, wenn ich anfange, etwas zu recherchieren und mich in ein Thema einzuarbeiten, ende ich irgendwo vollkommen anders. Und das wurde nochmal potenziert durch das Auftauchen der Wikipedia. Also das ist dann halt ein Fass ohne Boden. Aber ich meine, ne, man kennt das, man sucht irgendwas im Internet und drei Stunden später landet man halt bei was komplett anderem, was auch irgendwie interessant ist, aber gar nichts damit zu tun hat, was man eigentlich suchen wollte. Ich habe da beschlossen, irgendwann eine Rubrik draus zu machen, ein Textformat draus zu machen, die historisch ist, weil ich ja im Geschichtsressort war, weil ich häufig, wenn ich irgendwas recherchiert habe zu einem beliebigen historischen Thema, ich irgendein kleines, absurdes Detail gefunden habe, wie so, das ist ja krass, nee, wie, der ist nur König geworden, weil da gerade, keine Ahnung, ne, sein Konkurrent Keuchhusten hatte oder was. Also über irgendwelche, das große historische Ereignisse zum Teil über absurde kleine Zufälle so eingetreten sind und hat überlegt, dass sich so Verkettungen solcher Zufälle herstellen ließen, bei denen man dann am Ende eben einen Grund für etwas, für ein historisches Ereignis ausmacht, der eigentlich natürlich, wenn man wirklich sehr ernst nimmt, also ja, natürlich hat Hitler nicht persönlich das Skateboard erfunden. Wär gut gewesen, wenn er seine Energie darauf verwandt hätte, aber hat er leider nicht.
Wie kommt der Zusammenhang her?
Genau, über Banner, jetzt muss ich selbst überlegen. Es ist halt, ne, Zweiter Weltkrieg sozusagen, Hitler, Zweiter Weltkrieg. Dann sind die Amis eingetreten in den Zweiten Weltkrieg, mussten ihr Außenministerium ausbauen, haben das Pentagon umziehen lassen, weil sie einfach mehr Räumlichkeiten brauchten. Dann bei dieser Aufstockung des Pentagons und diesem Umzug des Pentagons hat da neben vielen anderen ein neuer Mitarbeiter angeheuert, der eigentlich aus Kalifornien kam, dann umgezogen ist. Und dieser neue Mitarbeiter des Pentagons hatte einen Sohn. Und der Sohn fand Skateboards interessant. Dazu muss man sagen, dass Skateboards sehr wahrscheinlich eine kurze Kuriosität der Geschichte gewesen wären und dann sofort wieder verschwunden, weil die einmal kurz als so ein Sport-Gadget-Gag, also so ein bisschen wie, ich kann mich erinnern, ich glaube in den 90ern gab es mal Skate-Bikes, die ein bisschen aussahen wie so ein Einrad, wo noch zwei Skateboard-Rollen dran waren. Kennt keinen Sack mehr, benutzt kein Mensch mehr, stellt wahrscheinlich auch keiner mehr her, war mal für ein Jahr der heiße Shit, den jeder haben musste. Und wahrscheinlich wäre das auch so eine Kuriosität der Trendsportgeschichte gewesen, weil die Skateboards, als sie erfunden wurden oder als sie in ihrer ersten Form auftauchten, sagen wir mal so, sie waren völlig unbrauchbar als Sportgerät und extrem gefährlich, weil sie völlig untaugliche Rollen hatten. Die hatten entweder so Metallrollen, die also halt einfach total, Stahlhart halt waren, oder sie hatten Rollen aus so einem, das war so ein Gemisch, glaube ich, aus Pappmaché und Nussschalen oder sowas völlig Absurdes war es, aus irgendwelchen Lebensmittelindustrieabfällen wahrscheinlich. Und diese Nussschalen-Dinger haben sich einfach ultra schnell abgenutzt und die Metallrollen waren halt turbohart, was dazu führte, dass sobald man auf wirklich nur den winzigsten Kieselstein auf der Straße traf, man sofort fliegenderweise nach vorne seinen Weg fortgesetzt hat, während das Skateboard sofort stehen geblieben ist. Und es gab sehr, sehr viele gefährliche Unfälle mit Skateboards in sehr kurzer Zeit. Und von daher war dieses Ur-Skateboard eigentlich wieder ausgestorben. Das war mal irgendwie für ein Jahr oder was in Kalifornien in Geschäften und dann haben Pädagogen gewarnt natürlich und Elternverbände und Polizei und nee, und das bloß nicht. Und die waren eigentlich weg vom Fenster. So, und zu dieser Zeit, als dann eben das Pentagon aufgestockt wurde und besagter Vater mit seinem Sohn dorthin zog aus Kalifornien, lernte der Sohn dann vor Ort auch einen neuen Freund kennen in der Schule und besuchte mit dem dessen Vater. Und der arbeitete eben in einer Kunststofffabrik, die Polyurethan erforscht hat und was man so aus Polyurethan machen kann. Und der hat halt so einen Karton mit so Experimenten, hat halt so irgendwie mal so probiert, so Sachen aus Polyurethan zu machen und hatte halt da auch einen Karton voll mit so walzenförmigen Polyurethanstücken. Und der Sohn von diesem Pentagon-Mitarbeiter hat das gesehen und gedacht, oh, geil, das ist so hammergeile Skateboardrollen, die nehmen das baue ich mir an mein Skateboard ran. Und hat die halt mitgenommen oder hat ihn halt gefragt, na, brauchst du die noch? Ja, nee, kannst du haben, nimm mit. Hat die an sein Skateboard gebaut und es hat halt viel besser funktioniert. Das funktionierte plötzlich, ne? Das hat funktioniert als ein Sportgerät. Das hatte eine Elastizität, das konnte rollen, bis nicht sofort, ne, lebensgefährlich bei jedem winzigen kleinen Staubkörnchen gestürzt. Und tatsächlich haben diese Rollen, die Polyurethanrollen, die auch bis heute gebräuchlich sind, dazu geführt, dass Skateboard zurückgekommen ist und sich dann durchgesetzt hat als ein Sportgerät und ein ganzer Sport mit Tricks und verschiedenen Disziplinen darauf möglich wurde. Also hat natürlich Hitler nicht wirklich direkt persönlich das Skateboard erfunden, aber er hat Ereignisse in Gang gebracht, die andere Ereignisse in Gang gebracht haben, die am Ende dazu führten, dass Skateboards als Sportgerät möglich wurden. Ja.
Und von diesen, sage ich mal, turbulenten Zeitgeschichten finden sich halt in deinem Buch so einige mit interessanten Themen, die du dann irgendwie verbindest. Und ich kenne das übrigens auch, dieses Laster, dass wenn ich irgendetwas recherchiere, an irgendeinem Thema bin, und bei mir sind es in der Regel Spiele, auf Spielvertiefung natürlich auch, Literatur, Comics und so weiter, dass ich dann immer schaue nach den Wurzeln und dann lasse ich mich treiben. Und letztens war es bei Blue Prince so, diesem hervorragenden Puzzle-Adventure, dass ich dann auf einmal landete im Jahr 1985 aus irgendeinem Grund, weil da ein Kinderbuchautor über Labyrinthe geschrieben hat. Maze hieß das Ding. Und das wiederum führte mich ins 18. Jahrhundert, und weil ich mich einfach gefragt habe, wann sind eigentlich die ersten Puzzlebücher entstanden? Wer hat die überhaupt hergestellt? Wie ist das denn? Und da sind wir übrigens immer bei den Erziehungswissenschaften, denn das war tatsächlich jemand, der seinen Schülern Geografie beibringen wollte. Ein britischer Gelehrter, und der hat die Erdkarte mit einer Holzstichsäge ausgeschnitten, hat daraus so Puzzles gebaut.
Gamification, ja. Ne?
Richtig, ja. Richtig. Und wo wir jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs wieder bei den Spielen gelandet sind, was mich sehr freut, frage ich dich doch mal, jetzt hast du so viel hinter dir, bist in verschiedenen Jobs unterwegs, aktuell auch als Hundetrainer und freier Journalist. Was sind denn eigentlich so die Spiele, auf die du Bock hast, also die Videogames, die dich interessieren?
Oh, das ist so viel, ne? Ich habe halt eine so lange To-Playlist auch. Das ist ja so ein bisschen auch der Fluch des Erwachsenwerdens und dann einen mehr oder minder ehrbaren Beruf ausübens, dass man sich zwar plötzlich Spiele leisten kann, aber dass man keine Zeit mehr dafür hat. Ich habe auf jeden Fall, also aktuell spiele ich gerade nach von meiner To-Playlist Tokyo Ghostwire, weil ich einfach mich auch mit zunehmendem Alter immer mehr erfreue an Spielen, die mich auf irgendeine Weise überraschen. Also, ne, klar finde ich auch und werde ich auch Baldur's Gate 3 demnächst mal endlich anfangen. Das schiebe ich halt vor mir her, weil ich schon weiß, boah, ey, wenn ich mich da ransetze, na, dann auf jeden Fall mindestens 160 Stunden, was werde ich da drin versenken, dann ist dieses Jahr eigentlich gelaufen, spielemäßig. Ne? Und letztes Jahr habe ich halt schon mit Elden Ring verbracht. Also, weil ich halt dachte, nee, komm, muss ich jetzt endlich mal, ist doch geil. Es war auch geil, aber ich habe halt fast nichts anderes gespielt letztes Jahr als Elden Ring. Also kommt ein bisschen dazu, dass ich auch wirklich ein sehr geruhsamer Spieler bin oder dass ich halt gerne auch alle Sidequests mitnehme und jeden Winkel mal angucke und mal gucke, was passiert, wenn ich jetzt das Schaf da ärgere und ganz schnell weglaufe oder also ein bisschen gucke, was sich so für emergente Spielsituationen ergeben, wenn ich irgendwas mache, was das Spiel vielleicht von mir gar nicht wollte. Ja, Baldur's Gate 3 habe ich auf jeden Fall auf der Fahne. Dann spiele ich gerade einen bockenschweren Skateboard-Simulator, weil ich halt 20 Jahre lang passioniert Skateboard gefahren bin. Session Skate Sim, ein Projekt, das irgendwann verwaiste, weil es, glaube ich, einfach eine zu spitze Zielgruppe hatte, nämlich Leute, die Skateboard gefahren sind und für die das deswegen irgendeinen Sinn ergibt, dass die Steuerung so komplex ist, wie sie ist. Also das macht alles Sinn, wenn man mal gefahren ist, weil man weiß, wohin sich welcher Fuß wann bewegt und so. Aber ich habe viele Indie-Games auch noch auf meiner Playlist. Gerade Annapurna Interactive, finde ich, haben einfach unfassbar viele fantastische Sachen. Ich habe jetzt gerade angespielt, das Spiel finde ich auch interessant, Wonderstop von dem Designer, der Stanley Parable gemacht hat. Und ein Spiel, das auf den ersten Blick Wonderstop, das erstmal so sehr Kinder Bonbonbunt Zeichentrickspiel aussieht, aber das tatsächlich sehr schnell offenbar wird, dass es ein Spiel über Burnout ist. Also eine Hauptfigur ist so eine typische Fantasy-Schwertkämpferheldin eigentlich, aber die ist eigentlich ausgebrannt an ihrem Job, also Leute umbringen oder schwer verletzen in Arenen kämpfen und verliert dann auch plötzlich und will irgendwie in den Wald laufen zu der Lehrmeisterin und sich da ausbilden lassen, wie sie jetzt doch wieder jedes Turnier gewinnen kann. Und unterwegs bricht die einfach zusammen, weil sie nicht mehr gehen kann und ihr Schwert nicht mehr halten kann und wird dann aufgelesen von einem Herrn, der mit einer enormen Ruhe einen Teeladen mitten im Wald führt und ihr anbietet, dass ihr beibringen könnte, Tee zu brühen. Was sie natürlich vehement ablehnt. Und das ist eigentlich so ein cozy Game, könnte man sagen. Also, und das finde ich auch interessant, dass überhaupt dieses Wort existiert, cozy Game. Genau wie cozy Crime. Also, dass ja auch offensichtlich ein Bedürfnis besteht von Medienkonsumenten, irgendwie so ein bisschen mehr Ruhe in ihrem Medienkonsum zu finden und nicht nur Action und Aufregung. Und naja, die Heldin und der Spieler damit auch sträubt sich eigentlich so dagegen und will eigentlich in Wald ausziehen, jetzt weiter der Quest nachgehen. Und aber irgendwie lässt sich dann doch immer dafür breitschlagen, nee, komm, ich kann ja diesen Früchtetee könnte ich doch noch aufbringen. Oder kommt gerade ein Kunde, der braucht jetzt aber wirklich ganz dringend einen belebenden Tee, dann sammle ich nochmal ein paar Blätter. Und was ich interessant finde, ist, dass ich gemerkt habe, wie schwer es mir selbst fällt aus dieser, ich glaube ja, dass das halt kennzeichnend ist für den Zeitgeist, mit dem wir leben, oder da gibt es sicherlich ganz viele kennzeichnende Dinge, aber das ein Kennzeichen unseres Zeitgeists vielleicht ist so eine Erledigungsmentalität und so eine To-Do-Listen-Abhak-Mentalität, also eine Quests abhaken, Sachen erledigen, 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 erledigen. Ich glaube, das ist auch ein Appeal, den diese Microjobber Gig-Jobs haben, ne? Dass du schnell dich hinsetzt und dann hast du da, siehst du ja genau, jetzt hast du da irgendwie nochmal so und so viel Cent verdient und dauert nur 10 Minuten, zack, erledigt. Und dass so einem in Fleisch und Blut übergegangen ist in unserer Zeit, dass das echt hammerschwer ist, auch als Spieler, sich dem zu widersetzen, weil ich relativ schnell, wenn ich in Wonderstop reingehe, merke, was das Spiel will. Es ist schon relativ schnell klar, okay, es ist ein Spiel, in dem es geht, darum, aus dieser Mühle rauszutreten und Ruhe zu finden und das zuzulassen, dass gerade auch mal ganz wenig passiert. Aber das fällt mir als Spieler, wie als Mensch, erstmal hammerschwer. Also, ne, ich lasse mich darauf ein und auch in den Dialogen sozusagen mit dem Teeladenbesitzer versuche ich jetzt gar nicht groß, den zu treiben in Richtung, nee, ich muss jetzt aber noch kämpfen, weil ich weiß, was du von mir willst, Spiel, okay, nee, ja, ich chill jetzt mal ein bisschen hier rum und wir können gerne Tee machen. Aber trotzdem, wenn er mir dann sagt, naja, könntest du bitte nochmal diese Pflanze da in meinem Teegarten pflanzen, benutze ich immer den Rennen-Button. Also es ist halt so eine super malerische Landschaft, in der der seinen Laden hat und da seine Beete hat und so. Aber ich renne halt die ganze Zeit herum. Ich denke, na gut, das kann ich jetzt schnell noch machen, aber dann, ne, dann machen wir, was soll ich denn dann? Ja, Tee ist jetzt aufgebrüht und dann, und was jetzt?
Ja, das klingt fast so, als wäre es für dich dann tatsächlich eine große oder eine größere Herausforderung, zu entspannen und wirklich zu relaxen und die Dinge mal, ja, fünfmal gerade sein zu lassen. Und du immer noch diesen inneren Drang hast, da diesen Wettbewerb zu suchen, weil wir hatten eingangs über Diablo und Co. gequatscht, also über Beute, XP und Gamification und dass das in der Arbeitswelt, oder ich hatte den Begriff robotisch hinzugefügt, dass das Ganze so einen negativen Touch hat, dieser Wettbewerb, und der dann so übertragen wird wie so eine Matrix auf den Arbeitsalltag. Und dann kommen diese Cozy Games, die eigentlich dieselben Prinzipien nutzen, aber das Ganze total entschleunigen. Als wir uns kennengelernt hatten, gab es den Begriff, der war noch nicht so etabliert. Es gab zwar schon Spiele wie ein Harvest Moon und man kann auch über The Sims streiten, ob das nicht auch schon immer cozy war. Aber es gab diesen Begriff nicht. Der hat sich erst während Corona, hat sich dieser Begriff der Cozy Games so ein bisschen entwickelt. Da gab es eine Handvoll Spiele und Animal Crossing von Nintendo ist so ein 2020 erschienen. So ein Paradebeispiel. Mittlerweile ist es ein Genre für sich mit vielen, vielen Spielen. Du hast jetzt eins genannt. Würdest du dem zustimmen, dass das so etwas ist, was auch ein etwas, ja, auf der psychologischen Ebene befriedigt? Also dieses Loslassen können, dieses Relaxen, wohingegen man auf der Arbeit, im Alltag eher diesen totalen Wettbewerb hat?
Ja, also wie gesagt, mir fällt es jetzt gerade bei Wonderstop unheimlich schwer und ich habe das Gefühl, dass es auch daran liegt, dass es ein Computerspiel ist und dass ich da eine Erwartungshaltung habe an Computerspiele. Zum Beispiel habe ich ein Wahnsinnsproblem mit Visual Novels. Also ich stoße immer wieder auf Visual Novels, die ich dann anspiele, in Anführungszeichen fast nie. Also mich persönlich macht das irre. Es gibt sicherlich ein, zwei Beispiele, sagen wir mal Walking Simulators, ähnliches Phänomen. Und ich habe, glaube ich, durch meine Sozialisation mit einer bestimmten Art von Computerspiel eine Erwartungshaltung entwickelt gegenüber Computerspielen. Nämlich, ich kriege da eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Ne? Ich kann da kommen, na, jetzt mal ran und ich kann jetzt mal was, ne? Ich erkunde da viel und probiere auch viel rum, aber wenn du jetzt ein Spiel hast, das das fast gar nicht oder gar nicht liefert, wie meinetwegen Walking Simulator, es muss halt ein bisschen rum, sieht interessant aus und gibt es immer mal ein bisschen was durchzulesen oder du hörst mal einen Text oder so. Und noch schlimmer Visual Novels, ne? Ich hab mal, wie heißen die Dinger noch, diese abgefahrenen japanischen Visual Novels, ich glaube mit so einer Highschool und so einem Teddybären oder so, die so ein bisschen als Vorläufer von Person, das ist Danganronpa, ich kriege das Wort nicht mehr zusammen, so ein komplizierter Name, habe ich mal versucht zu spielen. Es hat mich irre gemacht, weil das Einzige, was du tun kannst, ist eigentlich den Dialog-Weiter-Button zu drücken. Ne? Und ich saß da halt wie ein Irrer, also eigentlich wie so eine Skinner-Taube, also wie so eine konditionierte Taube, die nach Körnern pickt und habe so, weiter, ja, habe ich gelesen, weiter. da merke ich halt schon selbst, was Computerspiele in mir selbst für eine Erwartungshaltung generiert haben.
Ja, also Visual Novels schaffe ich auch nicht. Da müssen die schon wirklich sehr gut sein. Ich lese ja gerne Comics, aber dann auch wirklich dann im gedruckten Original am liebsten.
Das ist auch was völlig anderes, finde ich.
Ja, ich mag Abenteuerspielbücher, in denen du ja zumindest Weg A, B, C und dann kannst du dich entscheiden. Und ich habe vorhin Blueprints erwähnt. Da wandert man im Grunde auch durch ein Herrenhaus, das sich ständig verändert. Aber da hast du quasi in jedem Raum mit jeder neuen Entdeckung ein kleines Rätsel und fühlst eben diesen Wettbewerb, auf den ich als Videospieler der 80er jetzt auch so konditioniert bin. Also, dass ich etwas lösen kann, indem ich aktiv werde. Das brauche ich auch schon.
Ja. Ja, also genau daher kam ja eingangs deine Frage eigentlich, ne, den Vergleich mit der Wettbewerbsmentalität, die im Arbeitsleben herrscht. Ich habe den Eindruck, dass gerade in der Entwicklung im Game Design in den letzten Jahren, was sagen wir mal in den letzten 10 Jahren oder was, dass es sich eher wieder dahin bewegt, dass ein stärkerer Wettbewerbsgedanke in Spielen herrscht. Also es gab ja eine Zeit lang diese Entwicklung im Game Design, dass die Spieler Hilfsmittel immer mehr wurden, das ist immer stärker geführt worden. Ne? Du hast nicht nur eine Map, da hast du auch den Punkt der Leuchte und da hast du Pfeile auf dem Bogen, die dir zeigen, nee, du musst jetzt links abbiegen und dann wieder rechts. Und ne, da hast du einen leuchtenden Strich auf dem Boden, dass du auf jeden Fall auch immer weißt, wo du jetzt hin sollst und so. Und das bis zu einem Grad, wo es dann anfing, Leute zu nerven. Also mir ging es zum Beispiel so, als ich Destiny 2 zum ersten Mal gespielt habe. Ich dachte, boah, geil, sieht auch alles hammergeil aus hier, boah. Als ich dann dachte, alter Schwede, das ist halt viel zu einfach. Ja, ich habe kapiert, dass ich dahin soll. Jetzt muss mir jetzt nicht noch das fünfte Mal sagen. Und das führte ja, glaube ich, dann auch zum Siegeszug der Souls-Likes, dass die Leute, unterstelle ich jetzt mal, vielleicht da auch nicht mehr das Erfolgserlebnis hatten, das sie mit einem extrem fordernden Spiel hatten.
Ja, das Versprechen wurde auch nicht mehr eingehalten. Das Versprechen von Abenteuer, Spannung und Co. So ging es mir zumindest, denn Videospiele, Computerspiele wurden ja genauso vermarktet. Wenn du das startest, dann bist du in einer anderen Welt, dann erlebst du deine Abenteuer, dann bist du im spannenden Kampf, dann kannst du was entscheiden, beeinflussen. Gleichzeitig haben die Entwickler allerdings die Leute einfach immer nur weitergeködert und wollten, um des Verkaufserfolgs willen, natürlich, dass viele Spieler da zuschlagen. Dann wollte man niemanden vergraulen, dann durfte es nicht zu schwer sein. Ich verkürze das jetzt ganz schlimm, aber es führte dazu, dass Videospiele so um 2010 herum, 2012, 13 herum, es wurde immer seichter und es wurde immer automatisierter. Und es führte auch dazu, dass man als vielleicht älterer Spieler eben diese Herausforderung vermisste. Und interessanterweise, du hast recht, würde ich sagen, dass die Souls-Likes, gerade von From Software begründet, eine unheimliche Lücke gefüllt haben und dem Ganzen nicht nur das Monumentale, sondern eben auch die Herausforderung zurückgebracht haben. Also mich als alter Rollenspieler hat das sehr befriedigt, dass ich da alleine gelassen worden bin in dieser Welt und mir auf nichts einen Reim machen konnte. Und dass ich gestorben bin. Jetzt erkennt man mittlerweile nach all den Jahren, dass das vielleicht dass Demon's Souls vielleicht eines der einflussreichsten Spiele der Neuzeit ist. Ich spiele jetzt gerade erst eines in 2D, das nennt sich Mandragora, beruht auf den ähnlichen Prinzipien. Also es hat sich ein eigenes neues Genre entwickelt, um jetzt so die Kurve zu kriegen zu Cozy Games. Vermarktet wurden Spiele immer als das große Abenteuer, die große Spannung. Die wurde allerdings immer weiter verwässert und gar nicht erfüllt. Aber was man so ein bisschen vielleicht auf der Ebene der Publisher unterschätzt hat, war, und was ich schon als junger Spieler auch gefühlt habe, war, dass mich dieses digitale Abenteuer auch immer unheimlich entspannt hat. Und weil immer mehr Leute auch mit Depressionen zu tun haben, mit Überforderung auf der Arbeit und so weiter, konnten Spieler auch immer schon das erfüllen. Das wurde nur nicht so vermarktet. Also es gab im Jahr 2010 kein Spiel, das sagte, hier kannst du dich entspannen, sondern hier hast du die Spannung und den Anspruch und den Krieg und den Kampf. Und so seit Corona habe ich das Gefühl, ist das eben wesentlich, hat sich das so ein bisschen gedreht oder man hat den wahren Kern der Spiele wieder so auch wie selbstverständlich für sich entdeckt, natürlich auch durch den Erfolg von so einem Spiel wie Animal Crossing. Die Leute haben sich gefragt, hey, warum spielen die das? Da kämpft man doch gar nicht, man sammelt doch nur und das ist alles knuffig und niedlich. Warum machen das Erwachsene? und mittlerweile werden Spiele eben auch als Cozy Games und Entspannungsspiele offensiv beworben und auch entwickelt, weil da eben ein Bedarf ist.
Vielleicht ist auch, also es ist immer eine Gefahr, wenn wir jetzt plaudern über Games und wie sie sich verändern. Es ist natürlich offensichtlich so, dass Games so vielgestaltig geworden sind, dass das fast automatisch ungültig wird, wenn man einen Satz anfängt mit Games sind aber heute oder Games waren früher, weil Games halt so unglaublich unterschiedliche Formen angenommen haben. Also was vielleicht ein Phänomen ist, das ich aktuell zu beobachten meine, in dieser Richtung Spiele und ne, immer härter oder na, vielleicht auch irgendwie mal gucken, ob man ein bisschen entspannendere Spiele macht, Cozy Games, ob man es ein bisschen wieder runterdreht, ist der Ausmaß an Grind, der sich entwickelt hat in Spielen. Also natürlich jetzt erstmal nur links so als Fußnote beiseite gelassen, die Free-to-Play-Spiele und was das bedeutet hat da fürs Game Design, aber auch, wenn man anfängt bei Mainstream-Spielen. Ich finde zum Beispiel super interessant, dass Assassin's Creed Shadows, jetzt deutlich kleiner wohl ist als Valhalla und als Odyssey. Und ich hatte selbst mit Odyssey, ich habe Valhalla, ehrlich gesagt, habe ich auch noch auf meiner Playlist, habe es nie angefangen, auch aus diesem Grund, Alter, na, die Zeit habe ich einfach nicht. So, Assassin's Creed Odyssey war also das letzte Assassin's Creed, das ich ausgiebig gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, 380 Stunden oder sowas. Und ich fand es auch nach 380 Stunden eigentlich immer noch ein geiles Spiel, habe aber keinen Sinn mehr gesehen, es weiterzuspielen, weil das Ausmaß an irgendwie, ich nenne es mal Grind, was ich damit meine, ist an sich wiederholendem Füllmaterial, an Tätigkeiten, die einem Bürojob sehr ähneln, zu dem ich hingehe und dann irgendwelche Formulare abstempel. Also das nahm halt doch sehr zu im Spielverlauf. Man hat dann nach 380 Spielstunden doch schon sehr genau verstanden, was denn jetzt die Aufgabe ist, wenn ich wieder, keine Ahnung, so ein Altar mit drei so Säulen irgendwo finde. Oder also dadurch, dass Ubisoft das ja so exzessiv gemacht haben, dass sie ihre enormen Landkarten gefüllt haben mit irgendwelchen Fragezeichen, dass du dann aber von den 800 Icons, die du gefunden hast auf der Landkarte, ja, dass da 80% von eigentlich so 10 verschiedene Arten von Aufgaben waren, die halt immer wieder an verschiedenen Orten auftauchten und die man dann abgearbeitet hat. Also wie Daily Grind zum Job gehen und immer wieder das Gleiche machen. Da habe ich dann halt auch, selbst wenn mir diese Spielmechanismen Spaß gemacht haben, irgendwann einfach gedacht, nee, ich sehe keinen Sinn mehr darin, es weiterzuspielen. Es macht einfach keinen Sinn mehr für mich. Und der Gipfel dieser Art von, in meinen persönlichen Augen, ich weiß, es gibt viele Leute, die es ganz anders sehen, sind eigentlich Achievements. Als Achievements eingeführt wurden für Spiele, habe ich gedacht, so ein Scheiß, das wird sich nie durchsetzen. Das ist überhaupt kein Game Design. Das ist einfach eine Plakette, die man da nochmal ranklebt. Also ist mir doch scheißegal, ob ich jetzt in dem Spiel 500 Straßenlaternen umgefahren habe. Das macht doch keinen Spaß, 500 Straßenlaternen umzufahren. Also die ersten 20 vielleicht, ja. Aber dann nicht mehr.
Wir wurden über zehntausende Jahre, hunderttausende Jahre als Jäger und Sammler konditioniert. Ich glaube tatsächlich, ich habe mich auch immer gefragt, wie kann das sein, diese Faszination, das hängt schon damit zusammen, dass der Mensch schon immer, glaube ich, gesammelt hat und dass wir dem einfach nicht so richtig entfliehen können. So ein Urfrühgeschichtler hat mal ausgerechnet, wie viele Stunden, man denkt ja immer so, der Mensch der Steinzeit, der Jungsteinzeit, der war irgendwie nur auf Fleischjagd. Aber nee, die haben wirklich zehntausende Beeren, Nüsse und Co. gesammelt. Die mussten sich die Kalorien ansammeln, unterwegs sein, ständig neue Beute, kleine Beute, immer mehr. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, dieser Vergleich. Aber interessant ist, dass dieses Assassin's Creed spätestens seit Odyssey für mich damals schon fast eher ein Cozy Game war, was bei mir gleichbedeutend war mit langweilig. Also ich konnte da höchstens 3 Stunden spielen, weil mich die Antike interessiert. Da habe ich mal geguckt, ob dieses Museum da ist und was so einige Persönlichkeiten sagen. Aber das Spieldesign von Ubisoft ist da wirklich, hat mich nicht mehr abgeholt, auch in Valhalla nicht, obwohl mich germanische Mythologie so sehr interessiert, konnte mich das auch nicht packen. Und dein Verweis auf Assassin's Creed Shadows, da wollte ich nur mal anmerken, als kleine Warnung. Das mag zwar ein Ticken kleiner sein als Odyssee, aber dieses alte Japan ist auch sehr, ja, okay, sehr, sehr groß. denn Ubi ist da im Grunde, sie machen schon einige Dinge ein bisschen anders, aber nicht konsequent genug anders, als dass du jetzt als Kenner von Odyssee da einen ganz großen Unterschied merken würdest, glaube ich. Also trotzdem finde ich, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es hat mir tatsächlich auch viel mehr Spaß gemacht als ein Odyssey. Und von daher kann man da, das ist ein Spiel, da kann man auf so eine seltsame Art entspannen. Und letztlich, weil du Wandersimulator vorhin erwähnt hast, ist das Wandern durch dieses alte Japan aufgrund der Flora und Fauna, des wechselnden Wetters und der tollen Architektur. Also ich habe mich da gerne wie ein Tourist einfach nur durch das alte Kyoto bewegt. Ja. Bin da rumgewandert.
Ja, nee, ich verstehe deinen Punkt. Ne? Also da gibt's, es gibt tatsächlich auch, also weil ich jetzt vorhin sagte, dass ich so leicht in Spielen in diese Erwartungshaltung reingerate, ne? Da muss jetzt auch was bei rumkommen, ich muss einen Erfolg erzielen. Ich kenne das wohl auch, ne? Das, also das hängt dann immer vom individuellen Game Design sehr ab. Zum Beispiel habe ich in Borderlands sehr viel, in den verschiedenen Borderlands-Teilen sehr viel Zeit damit verbracht, einfach Sachen anzugucken, weil mir das Art-Design so gut gefiel. Ich habe da auch einfach mal rumgestanden und gedacht, Mensch, geil, die Windmühlen sehen richtig, wie geil hat der das denn gezeichnet, hammergeil. Und es gibt auch Spiele, bei mir allen voran würde ich sagen Witcher 3, Red Dead Redemption 2, die ich wirklich für ihr Naturerlebnis geschätzt habe, wo ich einfach gerne rumgeritten bin, weil bei Witcher 3 allein wie die Birken so geknarrt haben im Wind und so, ne? Also das ist halt ist absurd, weil man könnte auch rausgehen und Radfahren gehen. Also mache ich auch manchmal, ne? Ich jetzt auch gar nicht so tun. Aber ja, den Aspekt kenne ich halt schon. Und es ist sicherlich so, selbst wenn man nur von sich selbst redet, merke ich, ne? Und wie spiele ich eigentlich Spiele? Was lösen Spiele in mir aus? Was erwarte ich von Spielen? Selbst das geht halt sehr auseinander von Spiel zu Spiel und vielleicht auch von Tag zu Tag. Also ich merke schon, dass es diesen Sog gibt in mir, dass ich irgendwie, zumindest wenn ich jetzt so ein extremes Format wie Visual Novels vor mir habe, dass ich da schon, boah, da juckt es mich dann schon in den Finger. Ich denke so, naja, komm, jetzt muss auch irgendwas zu tun sein. Aber es gibt auf jeden Fall auch Gegenbeispiele. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch eine Frage davon, wie viel Neues bietet mir dieses Erlebnis, das ich jetzt gerade habe mit dem Spiel. Ein Fehler, den Ubisoft sicherlich gemacht haben, in meinen Augen und in den Augen vieler, ist ja nicht nur, dass sie diese enormen Spiele mit viel Füllmaterial gebaut haben, sondern dass sie einfach auch eine Formel von Game Design gefunden haben, die so unfassbar erfolgreich war, dass sie das einfach über unzählige Jahre immer auf absolut alles angewandt haben, was sie rausgebracht haben, oder fast alles angewandt haben, was sie rausgebracht haben. Und irgendwann spielt es dann auch gar keine Rolle mehr, ob das Spiel jetzt Assassin's Creed heißt oder ne, irgendwas anderes, weil du weißt ja, es ist halt wieder so ein Ubisoft Open World Ding. Okay, plop, 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 plop. Okay, hier kann ich überall eine Schatzkiste finden. Will ich das eigentlich noch?
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig mit so einer Tradition, die diesen Erfolg gebracht hat und dann natürlich auch innerhalb der Entwicklungsstudios so feste Konstanten etabliert hat, an denen man sich entlanghangelt, damit richtig zu brechen in dem Sinne. Das kann man sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr leisten, weil da eben eine Erwartung an das nächste Quartal ist. Sie haben so ein bisschen zaghaft versucht, mal sehen, in welche Richtung sich das da entwickelt, aber wie wir schon angedeutet haben, gibt es ja auch sehr viele Alternativen.
Ja, also klar, der geschäftliche Druck wird da enorm sein. Also ne, ich finde, es ist mir auch fast lieber, muss ich ehrlich sagen, selbst wenn du ein Spiel hast mit viel Füllmaterial, wie jetzt bei Ubisoft, dass du es kaufen kannst, hast das, spielst es, beschließt du halt, ich spiele diese Nebenquest oder spiele sie nicht. Was ich persönlich, also nee, erstmal um zum Thema Arbeit zurückzukommen. Auch das fühlt sich für mich dann irgendwann an wie Arbeit. Ne? Wenn man jetzt sagen will, Arbeit ist eher so die Mühsal und irgendwas zusammenklauben und repetitive Tätigkeiten ausüben, um am Ende einen Nummernwert zu steigern. Und Spiel ist vielleicht eher so die Muße.
Ja, ich habe meine Tochter gefragt, wie findest du denn gerade Assassin's Creed Shadows? Die hat jetzt schon eine Zeit lang gespielt. Was machst du gerade? Und sie sagte, abarbeiten.
Das ist echt so, ne?
Sie nimmt sich einen Teil der Karte vor und geht jeden Punkt, jedes Fragezeichen, jeden Punkt ab, einfach weil sie da ein gutes Gefühl hat, wenn sie ein Gebiet komplettiert hat.
Ja, das ist, ne, was ich meine mit oder das hat in der ganz, ganz frühen, als ich anfing, irgendwie mich zu beschäftigen mit Game Studies, einer der allerersten in Deutschland, die sowas gemacht haben, wissenschaftlich zu Computerspielen und dann erst recht in Erziehungswissenschaften, war Jürgen Fritz in Köln, bei dem ich auch immer wieder mal reingeguckt habe. Und der hat mal so kategorisiert die verschiedenen Motivations- Arten von Computerspielen, also was eigentlich Leute dazu daran reizt, Computerspiele zu spielen. Und einer dieser Punkte, natürlich gab es ganz unterschiedliche Genres, die ganz verschiedene Sachen ansprechen. Na, hast du vielleicht ein bisschen mehr Exploration, hast du Wettkampf, hast du Geschwindigkeitsrausch, was auch immer. Aber eben eine dieser Kategorien war auch die Erledigungsmentalität, nannte er das, glaube ich. Und das ist, woran ich auch dachte, als ich vorhin sagte, ich glaube, es ist ein relativ starkes Element unseres Zeitgeistes, ist so eine To-Do-Listen-Abhak-Mentalität. Ich merke das. Ich habe, alter Schwede, ne, was ich alleine auf Netflix und Co. an To-Watch-List noch stehen habe, ne, das ist richtig, da denkst du so, oh, fuck, ich muss jetzt aber mal zusehen, dass ich mit der Staffel hier rumkomme, damit ich die Staffel davon noch sehen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was diese Ubisoft-Spiele stark bedienen, so To-Do-Listen abhaken. Und ich glaube, ich glaube, dass das auch starkes Element ist, dieser Achievements. Ein Freund von mir ist absoluter Fan von diesen Achievement-Listen und der sagt auch, ich mach das irre, wenn er nicht 100% hat. Der muss das Ding auf Platinum bringen.
Ja, dieses letzte Puzzleteil.
Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Parallele auch zum Arbeitsleben. Ne? Dieses, ne, du musst erst die To-Do-Liste abhaken, dann kannst du Feierabend machen und durchatmen, aber erst muss die To-Do-Liste abgearbeitet sein. Und das finde ich fast noch perfider bei den Free-to-Play-Spielen. Also Ubisoft ist so das eine Thema und die Ubisoft-artigen Spiele, sag ich mal, mit viel Filmmaterial. Aber ich persönlich, ich finde es also mit den Free-to-Play-Spielen, ich habe das einmal intensiv versucht, ansonsten meistens einen großen Bogen drum gemacht. Ich hatte mal so eine Warframe-Phase in meinem Leben, wo ich auch, weiß ich, keine Ahnung, 400 Stunden Warframe oder was investiert habe. Die Warframe-Spieler würden sagen, gerade mal angespielt. Ich fand Dinge im Game Design dieses Spiels fantastisch, also auch genau das, was man oder was viele Leute an From Software Spielen schätzen, dass ganz vieles völlig kryptisch ist, wenn man da reingeht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Sachen passieren und man findet sich dann da rein, was man damit machen kann. Und ich fand's ein super interessantes Spiel. Es hat am Ende für mich nicht funktioniert, weil es ein Free-to-Play-Spiel war. Und also ich habe da auch dann, ne, Geld investiert und irgendwelche Tickets für irgendwas gekauft, weil ich dachte, ich will die Entwickler einfach unterstützen, habe das jetzt schon so lange gespielt und so. Das Problem war einfach, wie bei eben vielen Free-to-Play-Spielen, dass dann das Game Design so massiv auf Grind ausgelegt ist, dass du letztendlich, selbst wenn du Sachen kaufst, wenn du jetzt, keine Ahnung, Rüstung XY bauen willst, dann brauchst du den Rohstoff ABC. Und den kriegst du aber nur, wenn du diese Mission spielst, mit einer, dann kommen die Random Number Generator Belohnung ins Spiel, kriegst du mit einer 1,3% Wahrscheinlichkeit dieses Bauteil als Belohnung ausgeworfen, was dazu führte, dass dann, ne, alle Warframe-Spieler halt, da hast du eine Mission halt nicht einmal gespielt, da hast du die 500 Mal gespielt, damit du irgendwann dein scheiß Bauteil kriegst. Und da war bei mir der Punkt erreicht, wo ich eindeutig gedacht habe, boah, das ist, fühlt sich exakt genauso an wie ein nerviger Job. Also nicht nur wie Arbeit, sondern wie eine richtig nervige Arbeit. Und da frage ich mich dann auch, ist das wirklich free to play? Also ich bezahle das Spiel jetzt vielleicht nicht mit Geld direkt, aber mit meiner Lebenszeit. Und was ist mir dann am Ende eigentlich mehr wert? Also,
oder bist du dann bound to play?
Bound to play, ja, genau. Ne, das ist es eigentlich, du bezahlst die Entwickler oder die Publisher mit deinem Engagement. Das ist ja eigentlich auch so ein Schlagwort für das, was sich da im Game Design verändert hat im Bereich gerade Free-to-Play-Spiele, dass es für die Designer nicht um Spaß geht, sondern um Engagement, um die Bindung von Interaktion. Und da sind wir im Prinzip dann wieder bei den Skinner-Tauben, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Also B.F. Skinner, Verhaltensbiologe, der sozusagen der Vorvater der sogenannten Operantenkonditionierung, also wie man Lebewesen dazu bringen kann, bestimmtes Verhalten häufiger zu zeigen oder seltener zu zeigen, indem man sie dafür belohnt, dass sie was Erwünschtes tun oder bestraft dafür, dass sie was Unerwünschtes tun.
Da ist der Mensch doch gar nicht so weit weg von seinem besten Freund, dem Hund.
Genau, habe ich gerade Hundetrainer ausbilden, rede ich die ganze Zeit drüber. Über eine operante Kondition die ganze Zeit, ne? Wann und wie und wo wird das Naschi gegeben? Und das Interessante ist, dass das Skinner festgestellt hat, der hat halt ganz viel mit Ratten erst gearbeitet, dann mit Tauben und hat dann den meinetwegen bestimmte Bilder gezeigt in so einer Box, wo sonst keine Außeneindrücke reinkamen. Und dann, wenn sie Bild XY gesehen haben, dann mussten sie, die hatten sie so verschiedene Druckknöpfe, ne? Da mussten sie vielleicht den Knopf drücken oder vielleicht eine Abfolge bestimmter Knöpfe. Und wenn sie das gemacht haben, passend zu dem Bild, haben sie eine Belohnung gekriegt, gab es was Leckeres zu fressen. Und man hat dann festgestellt, und das wird halt total relevant dann für das Game Design, gerade bei diesen Free-to-Play-Spielen, dass die Tauben engagierter und vehementer mitgearbeitet haben und diese Tasten gedrückt haben, wenn sie nicht jedes Mal, dass sie es richtig gemacht haben, eine Belohnung dafür bekamen, sondern vielleicht jedes fünfte Mal, jedes zehnte Mal, jedes dritte Mal, also auch unregelmäßig verteilt. Das ist die sogenannte intermittierende Verstärkung. Und das ist tatsächlich was, womit sich Game Designer gerade im Bereich dieser Art von Free-to-Play-Spielen, wo eben Engagement maximiert werden soll, ganz systematisch beachten. Und das spielt eine Rolle bei genau diesen Random-Number-Generator-Belohnungen, von denen ich geredet habe bei Warframe. Das hat einen Sinn, dass du nicht, wenn du diese Mission erfüllst, am Ende diese Belohnung kriegst, sondern nur eine 1,4% Chance hast, dass sie kommt. Du wirst, also die meisten Spieler werden umso engagierter nach den Druckknöpfen picken wie die Tauben, weil es für sie weniger erwartbar geworden ist, wann sie die Belohnung kriegen und weil sie dann eben denken, ey, ich muss, nee, da muss ich jetzt nochmal reinkommen, komm, ich schaff das jetzt. Und das, da wird's, für mich fühlt es sich dann auch wirklich sehr wie Arbeit an, muss ich sagen. Das ist für mich nicht mehr dann Muße und Freizeitvergnügen, sondern da denke ich dann schon auch, boah, das ist dafür, dass jetzt dann meinetwegen meine virtuelle Spielwährung wieder um so und so viel, keine Ahnung, Space-Dollar steigt, habe ich da wirklich Bock zu? Also das ist ja echt wie ins Büro fahren und irgendeinen Behördenjob machen so, damit du dann weißt, am Ende des Monats hast du dann Betrag XY auf deinem Konto.
Ging mir auch so. Also bei Free-to-Play-Spielen gibt's gar keinen, könnte ich gar keinen Titel nennen, der mich richtig länger irgendwie begeistert hat. Ich habe da immer nur reingezockt und dann schnell keine Lust mehr. Bei Online-Rollenspielen war das schon eher so, aber ich habe The Dark Age of Camelot recht lange gespielt. Ich sag mal so, das habe ich dann irgendwann überwunden. Das ist natürlich auch jeder ein anderer Spielertyp und sucht was anderes. Manchmal ist die soziale Interaktion der eigentliche Kicker und gar nicht das Vervollständigen und Sammeln. Manchmal ist es doch der Wettbewerb oder einfach nur der Spaß mit Kumpels. Deswegen kann man von sich natürlich nicht immer so auf andere schließen. Aber ich habe bei mir bemerkt, dass bei mir die Ästhetik, dieses Schöne, du hast vorhin gesagt, du bist bei Borderlands stehen geblieben, hast dir diese Windmühlen angeschaut oder du hast Red Dead Redemption angesprochen, das war auch so unfassbar, dieses Licht, was die da in der Landschaft gezeigt haben. Also das ist auch so, wenn ich merke, dass ich unabhängig von irgendeiner Aufgabe einfach stehen bleibe und die Kamera drehe. Und dazu gehören auch Spiele wie jetzt ein Demon's Souls oder auch ein Bloodborne, wenn mir die Ästhetik irgendwie so zusagt. Also ich bewundere das auch, dieses Künstlerische dahinter. Da habe ich großen Respekt davor, dass Leute diese sichtbare virtuelle Welt erschaffen. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich noch aus einer Zeit komme, aus den 80ern, wo man sich immer dachte, Mensch, das ist ja jetzt tatsächlich 3D. Ja. Wie könnte das denn mal in 5 Jahren aussehen?
Ja, ich kann mich noch erinnern, wie auf dem C64 so ein Zauberwort war. Da ist auch digitalisierte Grafik drin. Das heißt, ja, irgendein Ladebildschirm war halt ein Foto, das sie eingescannt haben. Unfassbar schlechte Auflösung natürlich, C64. Aber das, alter Schwede, das ist ja digitalisiert, ist das. Das hat natürlich sich schon doch erheblich weiterentwickelt.
Ja, da bin ich vielleicht auch in dem Sinne ein Computerspielkind geblieben, dass mich sowas immer sehr freut. Also wenn mich etwas ästhetisch abholt, wenn da so eine virtuelle Welt einfach da ist. Und dieses Perfektionieren kenne ich auch. Ich habe jetzt vielleicht so kritisch geredet über dieses Abarbeiten oder so, aber ich ertappe mich ja selbst dabei, dass da so ein Drang ist, etwas zu vervollständigen. Und das ist vielleicht dieses Puzzle. Das ist ja auch erst fertig, wenn das letzte Stück da ist. Und je nachdem, wie man so gestrickt ist charakterlich, kann einen das natürlich auch wirklich auf die Palme bringen, wenn man perfektionistisch veranlagt ist oder etwas immer beenden muss und dann fehlt genau das eine Teil. Das ist schlimm.
Das ist ein Fass ohne Boden, ne? Bei großen Spielen, bei Open World Games, alter Schwede, ne? Viel Spaß. Also das ist, ja, also ich meine, es ging mir auch lange sehr stark so, aber das ist halt etwas, was in der Evolution von Game Design sich so verselbstständigt hat, spätestens mit dem Auftauchen von Achievements und spätestens mit der Explosion von Ubisoft Open World Formel, bedeutet das dann eben so viel Zeit zu investieren, dass ich dann das, also da habe ich glaube ich schon ein Stück weit dann dadurch gelernt, wenn ich dann feststelle, nee, das ist einfach nur, sind jetzt noch 50 Mal genau diese Aufgaben auf der Map drauf. Es macht aber keinen Spaß mehr, dass ich die schon auch liegen lassen kann. Aber das ist ein langer Lernprozess echt gewesen. Diesen Sog kenne ich schon auch, ne? Das ist so, das Spiel ist ja nicht richtig fertig gespielt, wenn ich nicht alle Nebenmissionen auch mitgespielt habe. Kenne ich schon. Aber so ein bisschen, vielleicht verändert sich da halt ja auch Spielen, wenn man erwachsen berufstätig wird und die Zeit so ein bisschen knapper wird. Und ich mir schon die Frage stellen muss, ich sagte ja, ich habe einfach so lange to Playlist, die immer länger wird, von so faszinierenden Spielen, die ich unbedingt nochmal angucken will. Und dann frage ich mich schon, okay, spiele ich jetzt Baldur's Gate 3, das bestimmt ein unfassbar großartiges Spiel ist, gerade wenn man D&D auch noch Tabletop spielt, sowieso. Oder spiele ich in der gleichen Zeit diese 8 anderen Spiele? Und da bin ich schon mit dem Gewissenskonflikt. Also Das sind halt dann schon Großaufgaben, wenn man die Zeit so ein bisschen rationieren muss.
Und außerdem hast du noch ein ganz anderes Spiel entdeckt für dich. Da kommen wir vielleicht jetzt auch so langsam zum Abschluss unseres schönen Gesprächs. Und zwar das Ausbilden, Trainieren von Hunden. Mhm.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Es kam dazu, wie bei so vielen Leuten, dass mit der Corona-Pandemie in unseren Haushalt ein Hund einzog, nicht andersrum. Weil ich und meine Lebensgefährtin auch auf Homeoffice umgeschaltet haben dann und auch absehbar war, dass das langfristig so bleiben würde. Ich bin tatsächlich mit Hunden aufgewachsen und hätte auch gerne lange wieder einen gehabt, aber habe das bewusst nicht gemacht, weil mir schon auch zumindest vage klar war, wie viel Arbeit das mit sich bringt, was für einen Aufwand das bedeutet und weil ich auf gar keinen Fall einem Hund es zumuten wollen würde, dass der eben jeden Tag 6 Stunden alleine zu Hause ist oder länger zu Hause ist. Da wird es dann eh sowieso total kriminell. Und ja, viele Leute machen das dann ja, dass sie dann mit der Rente wird typischerweise einen Hund gekauft dann. Oder die Leute im Rentenalter sind überrepräsentiert unter Hundebesitzern, sagen wir mal so. Und damit, dass das dann möglich wurde, das mit dem Arbeitsleben zu verbinden, haben wir das gemacht. Und haben, wie das oft geht, obwohl ich, wie gesagt, auch schon ein bisschen Hundeerfahrung hatte, dann doch auch nochmal unsere Überraschung erlebt. Jeder Hund ist halt anders. Und dieser brachte auf jeden Fall seine Baustellen mit sich. Es ist, muss man dazu sagen, es ist ein sogenannter Elo, ein klein Elo, Rauhaar, super süß, wuschelig, extrem stur und ziemlich schlau. Aber macht Sachen nur, wenn er einen unmittelbaren Nutzen für sich darin erkennt. Es gibt so ein Schlagwort, das ein bisschen, da kann man sich wirklich sehr drüber streiten, aber das unter Hundehaltern, manchmal auch unter Hundetrainern gerne benutzt wird, den sogenannten Will to Please bei verschiedenen Hunderassen. Also der Drang zu gefallen. Das ist so gar nicht haltbar wirklich biologisch, wenn man sich das anguckt. Das ist echt extrem grob vereinfachend, weil keinem Hund geht es jetzt wirklich darum, dass er seinem Halter gefallen will als solches. Der hat bestimmte Vorteile vielleicht daraus, dass er sich auf eine Weise verhält, die seinem Halter gefällt oder missfällt. Aber wenn man das vereinfacht mal benutzen will, diese sogenannte Will to Please, da gibt's schon Hunderassen, bei denen mit denen man sehr schnell arbeiten kann oder die das auch wahnsinnig stark einfordern. Border Collie zum Beispiel, meinetwegen ist das klassische Beispiel. Die haben Bock zu arbeiten, Aufgaben zu kriegen und zu lösen. Und bei dem Edo, also der Rasse, die wir uns gekauft haben, ist das Gegenteil eigentlich. Der macht halt, was der so sinnvoll findet. Und wenn er da gerade erkennt, dass es für ihn Nutzen bringt, dann macht er auch sofort exakt das und auch erstaunlich komplexe Sachen, die du von ihm möchtest. Aber sonst halt nicht. Und also wirklich keine einfache Hunderasse. Und da oben drauf kam dann, dass der Hund ein sogenanntes Knalltrauma entwickelt hat. Also es ist eine, wie viele Hütehundrassen, eine extrem geräuschempfindliche Rasse. Und unglücklicherweise auf einem Spaziergang im Winter hat eine junge Familie 50 Meter neben uns eine Feuerwerksbatterie losgelassen. Und daraufhin entwickelten sich über Jahre hinweg ganz massive Geräuschprobleme. Also, dass der Hund ganz starke Angst natürlich vor Knallgeräuschen entwickelt hat, dann aber auch vor Sachen, die zu tun hatten mit der Situation, in der er zum ersten Mal solche Angst vor Knallgeräuschen bekommen hat. Dann wurde der panisch, wenn draußen Regentropfen ans Fenster geklopft haben, weil das für ihn verknüpft war mit, es könnte vielleicht ein Gewitter geben und wenn das Gewitter kommt, dann knallt es und das ist so ähnlich wie ein Silvesterfeuerwerk. Und damit sind wir von Trainer zu Trainer zu Trainer zu Trainer gelaufen und sind nicht weitergekommen oder es wurde sogar mit einigen Trainern deutlich schlechter. Es ist leider, muss man dazu sagen, im Hundetrainingsbereich so, dass sehr hartnäckig sich sehr Oldschool-Ansätze halten. Also das Hundetraining hat sich ja ursprünglich entwickelt aus dem militärischen Bereich, aus Polizeihundeausbildung. Das sind so die Wurzeln und die sind eben in vielen Hundeschulen bis heute sehr, sehr präsent. Also dass damit gearbeitet wird, der Hund muss ordentlich unter Druck gesetzt werden, er muss ordentlich bestraft werden, wenn das und jetzt mal ordentlich den Hund anschreien und jetzt müssen wir mal richtig zusammenscheißen. Und das ist einmal ethisch natürlich hochgradig fragwürdig und führt halt auch zu Problemen, weil dann vielleicht der Hund etwas tut, weil er weiß, es gibt richtig, richtig Stress, wenn er das nicht tut, aber natürlich Druck unter dem Deckel hat und vielleicht Angst hat, das zu machen oder vielleicht, ne, irgendwie, ne, will er aus der Situation raus. Er macht das jetzt aber, weil er noch mehr Schiss davor hat, dass er bestraft wird, wenn er, ne, wenn er dem Kommando nicht folgt. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass dann der Hund irgendwann aggressiv wird. Also wenn einfach bei ihm der Deckel vom Topf hochgeht. Und naja, wir hatten viele schlechte Hundetrainer und am Ende habe ich halt gedacht, dann kannst du das eigentlich auch selbst machen. Und ich habe dann festgestellt in der Hundetrainerausbildung, dass sehr viele Leute Hundetrainerausbildung machen, denen das genau so ging. Hund gehabt, ganz viele schlechte Hundetrainer gehabt, dann gedacht, kann ich eigentlich auch selbst machen.
Ja, und das ist jetzt so ein bisschen dein zweites Standbein neben dem Journalismus?
Genau, das ist der Plan. Ich muss tatsächlich den allerletzten Prüfungsteil jetzt Ende Mai ist anvisiert noch ableisten für die Hundetrainerausbildung. Ist aber ansonsten alles mit meiner Theorie und Praxis und Prüfungen und Klausuren und alles durch. Genau, und dann ist der Plan, das zweigeteilt zu machen. Und ich glaube, dass es auch eine ganz gute Balance sein kann zwischen so Schreibtischtätigkeit. Also ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Das habe ich schon auch gemerkt, jetzt während meiner Auszeit, dass mir das auch fehlt. Ich habe da einfach Bock, was zu machen und diesen kreativen Output zu finden. Aber es ist auch echt nicht ungesund, da sowas zu haben, bei dem man draußen ist, mit Lebewesen arbeitet, an der Luft ist, was so gar nichts mit diesem Büro arbeiten zu tun hat.
Jetzt, wo du das so erzählt hast, habe ich mir doch überlegt, ob ich nicht doch Katzentrainer mache.
Ja, gibt das ja inzwischen, Katzentrainer. Ist bestimmt nicht so einfach, aber...
Nee, kann ich auch vorstellen, dass das recht komplex ja, ja. ist und andere Ansätze braucht, wo man sich noch mehr zurücknehmen muss mit Kommandos und Co. Ich fühle mich jedenfalls immer fremdgesteuert von Okami.
Ja.
Ja, Dani, das war ein schönes Wiederhören.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Das hat jetzt doch Überlänge gehabt, aber ich finde, das war aufgrund der Vielfalt der Themen dann recht ertragreich.
Ja, war mir eine große Freude.
Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir ja in Zukunft noch mal zusammen. Ich durfte ja einige Gs als Chefredakteur begleiten. Ja. Und falls wir dieses Printmagazin noch mal auf die Strecke bringen, dann klopfe ich mal bei dir nach.
Ja, ein oder zwei Themen.
Bedenken. Okay. Sehr gerne. Ich hoffe, für euch da draußen war das auch so interessant wie für uns beide hier und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.